Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag.
Jossas.
Bist du wieder international unterwegs?
Nichts verlernt. Nichts verlernt von meinem Griechisch. Wie ein Local.
Ja.
Egal, wo ich mich aufhalte, ich bin überall wie ein Local. Wie ein Chamäleon passe ich mich an.
Ist das so?
Ja. In Spanien halten die mich für einen Spanier. In Schweden halten die mich für einen Schweden. In Afrika.
Klingt ganz bestimmt. Afrika wird gleich wieder ein ganzer Kontinent genannt, okay.
Ja, Howie ist auch Afrikaner und Roger Whittaker.
Ja.
Darf man nicht vergessen, ja?
Klar.
Die meisten denken ja gleich an irgendwie Nigeria, wenn sie an Afrika denken.
Na, da gibt es noch ein paar Länder mehr.
Die kolonialen Mächte haben sich da auch breit gemacht.
Ach was.
Ja, ja.
Na gut, die Serben jetzt vielleicht nicht so.
Naja, Serben weniger, hast du recht. Die serbische Bevölkerung in Afrika könnte ein überschaubarer Kreis sein.
Glaube ich auch.
Ist mir nicht bekannt, dass da so viele ausgewandert sind.
Ja.
Die kommen ja nach Deutschland und arbeiten auf Baustelle. Nicht so viele Baustellen in Afrika.
Meinst du?
Weiß ich nicht.
Ja, weniger lukrativ wahrscheinlich.
Oder so, weniger lukrativ, ja. Hast du schon mal auf einer Baustelle gearbeitet?
Ja.
Was hast du da gemacht?
Na, Sachen geschleppt.
Aha.
Halt, war das so alles Dinge, für die man nichts können muss?
War das so der Hustle eines jungen Schauspielers oder war das noch vor deiner?
Nee, das war noch davor. Das war noch zu Schulzeiten. Ja.
Zu Schulzeiten war das sogar.
Mhm.
War das so,
als der Rücken noch intakt war.
Ja, jetzt wäre es schwierig mit Zementsack geschleppt. Ne? Da würdest du wahrscheinlich einen Tag brauchen, bis du einen Zementsack von A nach B kriegst.
Ja, ich glaube, das ja. Da würden sie mich heute auch nicht mehr einstellen. Ja, Mann.
Ich stelle mir vor, du kommst so rein zum Bewerbungsgespräch für so eine Baustellenarbeit. So eine Zeitlupe.
Ja.
Wenn es okay ist, würde ich gern stehen bleiben. Sonst komme ich nicht mehr hoch, wenn ich mich hinsetze.
Ja, genau. Braucht ihr nicht jemanden, der einfach nur sagt, ey, du mach mal das von da nach da und solche Aufgaben?
Ja. Guter Plan. Mhm. Ja, die immer noch ein bisschen physisch eingeschränkt. Zum Glück.
Ja, wir machen das ja sitzend hier.
Zum Glück machen wir das sitzend und ja, ist jetzt keine Tätigkeit, wo man sich groß bewegen muss.
Nee. Das geht.
Aber ich fühle mit dir. Ich hatte auch kurzzeitig Rücken, wie du weißt.
Ja.
4 Tage lang. Mhm. Und gut.
Aber du konntest noch laufen. Also das.
Ich konnte noch laufen, aber ich habe auch bei jedem Schritt gemerkt, au, au, au. So, das war nicht geil.
Ja, nee, das ist
aber
auch nicht geil.
Scheint dann doch nur irgendwie verlegen zu haben oder so.
Tja, mit dem Alter kommen da spannende Dinge dazu.
Ja, glaube ich gerne, ja. Sachen, die ich noch nicht voraussehen kann.
Viel Spaß, ey.
Ja. Wird nicht besser.
Ja.
Die alten Männer reden schon wieder über ihre Gebrechen.
Tja.
Reden wir doch lieber über
Filme.
Reden wir doch lieber über Filme und reden wir doch darüber, was wir am Sonntag in der Support-Episode und anderen besprochen haben. Weißt du das noch?
Jetzt kommst du wieder mit sowas, Alter.
Ich versuche ja auch dein, man kann ja zum Beispiel, wenn die Augen nachlassen, kannst du ja die Augen auch immer trainieren, dass die wieder besser werden, indem du so diese Übung machst mit von wegen so Zeigefinger vorne, Zeigefinger hinten und dann fokussieren vorne, hinten. Und wenn du das regelmäßig machst, dann kannst du auch deine Dioptrien verbessern.
Mhm.
Und so ist das auch mit dem Gedächtnis. Ich dachte, wenn ich dich immer mal wieder irgendwie so...
Willst du mich da ein bisschen trainieren?
Wenn ich dich so trainiere und ein bisschen herausfordere und mal ein bisschen frage und so und denk mal ein bisschen nach, dann wird das was mit dem nächsten.
Könnte sein, ja. Aber glaubst du, das ist spannend für die Leute, die hier zuhören?
Also du weißt gar nichts
mehr. Mir beim Nachdenken zuzuhören, weiß ich nicht.
Was ist denn, wenn ich dir den Tipp gebe, dass wir 3 gemeinsame Filme in dieser Episode hatten? Fällt dir dann was
ein? Ja, ich erinnere mich. Aber Mann, Alter, sag's doch einfach.
Also Man on the Moon. Enden. Der Mondmann haben wir durchgenommen mit Jim Carrey. Wir haben 2 Kinofilme durchgenommen, und zwar Iron Claw und Aquaman. Stimmt. And The Lost Kingdom.
Mhm.
Also 3 gemeinsame Filme, 3-mal lustiges Punkteraten.
Oh ja.
Das am Sonntag und alle, die Bock haben. Wir hatten aber bei Patreon und Steady noch ein paar Plätzchen frei, ein paar schattige Plätzchen.
Ein paar.
Insofern kommt dran.
Mhm.
Diesen Monat noch Zugriff auf alle Episoden.
Ja. Wer im Februar kommt, der hat dann Pech gehabt.
Februar ist vorbei. Februar müsst ihr blechen.
Mhm.
Noch mehr als normal. Weil da ist das ein Extra-Paket, die vergangenen Episoden.
Ja.
Also, wer will.
Das sind ja dann bis Februar wahrscheinlich schon 190 oder so, ne?
Sowas wird sein, ne?
Ja, da haben wir uns gedacht, gerade für die, die uns seit Anfang an supporten, für die ist es dann ja auch irgendwo fair, wenn dann die Leute, die jetzt nach 3 Jahren oder wie lange machen wir das schon mit dem Supporter-Kram?
Ja, also genau 1 Jahr länger als unser Bestehen.
Ja, also ja, über 3 Jahre demnach. dass die, wenn die dann darauf zugreifen wollen, dass die dann auch nochmal was bezahlen müssen dafür.
Ich denke auch, das ist vollkommen fair.
Ist nur fair. Ja.
Ist ja auch wert, also wir haben auch eine Menge gearbeitet dafür. Insofern ist es ja wohl wert, dass ihr dann noch 2000 Euro extra auf den Tisch packt, um die alten Episoden zu hören. Also
ja,
so in dem Rahmen wird sich das ungefähr bewegen. Irgendwas
in der Größenordnung.
Und wir nehmen auch Schecks und PayPal geht auch.
Ja, sowieso. bewegtbildbanausen@gmail.com.
Ja, schickt rüber die 2000, dann kriegt ihr Zugriff auf alle Episoden. Aber erst im Februar, im Januar lassen wir noch Gnade walten.
Genau. Da sind noch die alten Tarife.
Ja, da sind noch die alten Tarife. Da können wir in die lustigen Episoden reinhören, die wir sonntags im aufgenommen haben und rausbringen. Mindestanforderung immer 2 haben wir, waren wir selten bei diesen Mindestanforderungen. Stimmt. Sind meistens mehr Projekte.
Und lustig ist es tatsächlich meistens.
Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Supporter bzw. eine Supporterin gehört, die gesagt hat, dass die irgendwie anders sind oder dass die irgendwie nicht so gut sind wie die regulären, sondern die sind sich da einhellig einig, dass wir uns da genauso viel Mühe geben und dass die genauso lustig sind oder genauso interessant oder genauso seriös oder genauso scheiße wie die regulären Episoden.
Ja, die es scheiße finden, die werden es wohl nicht supporten.
Doch, aus Mitleid.
Ah, das sind die Besten, ja.
Nehmen wir auch euer Geld.
Ja, ja, klar.
Diese wicken beiden Idioten, denen stecke ich mal ein bisschen Geld zu. Die sehen scheiße aus, machen scheiß Podcast.
Ja.
Die kriegen von mir ein bisschen Kohle.
Du, whatever works.
Logisch, ja. Klar. Ich stecke ja auch manchmal Leuten Geld zu.
Aus Mitleid.
Na, die jetzt keine Models sind, sondern sage so, hier, kauft ihr was Schönes. So geht es vielleicht auch anderen uns gegenüber.
Was Schönes. Steckst ihm so einen Euro zu, ey. Hier, kauf dir was Schönes.
Voll der gnädige.
Schönen Abend.
Der gnädige Herr. Mhm. Mach dir mal einen schönen Abend hier für einen Euro. Naja. Ja, so viel zur Support-Episode, so viel zum Hinweis mit den Extra-Episoden. Ansonsten haben wir natürlich verschiedene Pakete. Gucken wir einfach bei Patreon Steady rein. Da gibt es Losmacht, da gibt es Auftragsmacht, da gibt es Sonderepisoden und es gibt Tabelleneinsicht.
Mhm.
Also egal wie viele ihr sponsert, wir bieten auch was dafür.
Ja.
Und wir sind die Erfinder des Filmlostopfs übrigens. Also offiziell. falls ihr das in einem anderen Podcasts nochmal gehört habt, dass da Filme aus dem Lostopf gezogen werden, wir sind die Erfinder. Wir haben da ein Patent drauf.
Das wäre schön, oder?
Ja.
Das hätte man mal rechtzeitig machen sollen. Ja, aber wäre schwierig geworden wahrscheinlich.
Zu spät. Außerdem sind das alles Leute, von denen man wahrscheinlich kein Geld genommen hätte.
Ja.
Oder wolltest du jetzt hier irgendwelche italienischen Podcast-Kollegen verklagen?
Gleich verklagen auch. Nee, das passt schon alles. Aber ich glaube schon auch, dass wir da das eine oder andere Ding inspiriert haben.
Ja, aber es ist natürlich auch eine einfache Methode.
Ist naheliegend, voll.
Sowas durchzuziehen, das ist sehr naheliegend, ja.
Ja.
Was willst du sonst, wie willst du das sonst machen?
Nee, alles fein.
Ja.
So, wir haben heute 2 gemeinsame Filme,
mhm.
Weil wir waren auch mal wieder im Kino. Und dann hat jeder noch 2 eigene Projekte.
Das ist korrekt. Und mit einem von den gemeinsamen Filmen fangen wir an, weil wir wollen ja das lustige Punkteraten wieder herausfordernd ankicken.
Natürlich.
Insofern reden wir jetzt erst über den Kinofilm, den wir gesehen haben.
Mhm.
Und der heißt Next Goal Wins.
Ja.
Von Taika Waititi.
Genau, von dem. Dementsprechend waren die Erwartungen dann doch... Naja, jetzt nicht hoch, aber man hat schon gewisse Erwartungen, ne? Weil man von ihm ja dann doch... schon den einen oder anderen recht guten Film gesehen hat.
Ja. Auch was die Hauptrolle angeht, ist jetzt auch kein No-Name.
Mhm.
Dann raten wir doch als erstes. Wer fängt an?
Ich weiß es nicht. Wie ist denn da der Stand aktuell?
Du führst natürlich.
So, natürlich.
Bei den regulären Episoden.
Wir sind ja noch am Anfang. Okay.
Naja. 3-1 steht's gerade.
Gut, also lege ich vor. Ich sage, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich sehe dich bei 6.
Okay. Ich sage, du bist bei einer 6,5.
Okay. Next Goal Wins.
Ja.
Das Ding basiert auf einer Doku, weil die Story, die hier gezeigt wird, die ist wirklich passiert. Und zwar geht's los damit, dass die Fußballmannschaft von American Samoa, die will natürlich auch bei der Weltmeisterschaft mitmachen. Und 2001 gab es da aber eine Rekordniederlage.
Die größte Klatsche überhaupt.
Ja. 31-0 haben die gegen Australien verloren. Und das ging natürlich in die Geschichtsbücher ein.
Da können nicht mal die Serben und die Schweiz können auch nicht mehr mithalten bei dem Ergebnis.
Also mit 31-0, das ist echt eine Ansage. Und jetzt steht die Weltmeisterschaft 2014 an und da geht es natürlich auch wieder um die Qualifikation. Und jetzt will diese rekordschlechte Mannschaft, weil die halt wirklich auf dem letzten Platz sind im Ranking, und seitdem auch nie ein Tor geschossen haben. Die haben immer nur kassiert und eben, also noch nicht mal ein Tor geschossen. Die wollen jetzt endlich mal ihr erstes Tor. Und da soll ein neuer Trainer rangeholt werden, damit diese Mannschaft, die offenbar vom Pech verfolgt ist, endlich mal was auf die Beine stellt. Und dann holen sie einen recht eigenwilligen Typen,
der bis jetzt nur American Football Mannschaften trainiert hat und ja, genau, aus Amerika kommt und keine Ahnung von Fußball hat. Und
der heißt Ted.
Der heißt Ted, richtig. Ist ein sehr vornehmer Herr, der auch immer kleine Kuchen backt für seine Kollegen.
Genau.
Nee.
Nee, den haben wir schon besprochen.
Andere Serie.
Ja. Nein, der Herr heißt Thomas Ronken, ist eben Engländer und hat als Trainer schon eine Menge gemacht, ist aber überall auch rausgeschmissen worden, weil der so ein bisschen Problem mit seinem Temperament hat.
Kleiner Hitzkopf.
Ja, der flippt ganz gerne mal aus. Und jetzt kriegt der von seinen Chefs ganz klar vermittelt, entweder du gehst jetzt nach American Samoa und trainierst dort die Nationalmannschaft oder du bist raus. Das ist also seine letzte Möglichkeit, noch was zu reißen. Mhm. Und natürlich trinkt er auch ganz gerne mal ein. Das ist eigentlich schon auch durchgehend. Das wird allerdings bisschen überraschend, finde ich, nicht weiter thematisiert. Das ist jetzt also nicht so, als hätten wir hier ein Drama, wo es dann um die Bewältigung seines Alkoholismus geht, sondern das ist halt einfach sehr nebensächlich einfach immer da. So, der trinkt halt auch bei der Arbeit ganz gerne mal ein. Und dann geht es halt darum, dass er hier die Spezialistentruppe irgendwie zu einem funktionierenden Fußballteam umfunktioniert. Und das sehen wir über eine Stunde 44. Und das ist aber eben schon Schwerpunkt, naja, Sport, klar, aber das Genre, was hier halt noch mit draufsteht, ist Comedy. Weil ich glaube, der Drama-Anteil, der ist überschaubar. Auch wenn das hier mit drin steht. Aber es ist, glaube ich, schon insgesamt von der Tonalität her soll das lustig sein.
Denke auch, ja, dass das als Comedy angelegt ist.
Der Film steigt auch schon mit Taika Waititi selbst ein, der hier so den Priester des Ortes spielt und auch erzählt, dass das Volk von American Samoa eben sehr religiös ist. Mhm. Und deswegen kriegen wir so ein kleines Intro durch den Priester in Form von Taika Waititi.
Ja, der kriegt sogar eine Post-Credit-Scene. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Taika Waititi sich oft auch selbst für sehr lustig hält und das so ein bisschen das nicht besonders neutral sieht, wenn er sich so eine Rolle da reinschreibt. Und das wieder ein Fall, wo ich ihn nicht besonders lustig fand.
Ja, witzig, ging mir auch so. Da ist mir auch einmal mehr aufgefallen, dass ich, glaube ich, seine lustigste Rolle tatsächlich in der Serie.
Und wie du in The Shadows.
Nee, da spielt er ja selber nicht mit. Also, oder wenn.
Ach so, den Film spielt er mit.
Genau. Der Film war von ihm. Genau. Ja, aber okay, What We Do in the Shadows war auch gut. Aber ich glaube, ich finde seine beste Rolle ist wirklich Blackbeard in Our Flags Mean Death.
Ah ja, okay. Die Piratenserie, die ich nicht gesehen habe. Okay.
Die jetzt abgesetzt wurde nach der zweiten Staffel.
Oh, schade.
Ja, aber haben, also es ist kein rundes Ende, aber die haben es so zu Ende erzählt, dass das voll klar geht. Mhm. So krass, Alter. Die hab ich, doch, die habe ich schon besprochen.
Die hast du schon besprochen, ja, in der Supporter-Episode.
Weil das ist in der zweiten Staffel echt sehr romantisch geworden.
Romantisch?
Ja, also die Beziehung, die da erzählt wird, witzigerweise auch Rhys Darby, der da ja die Hauptrolle spielt, der hier auch eine kleine Nebenrolle hat.
Darf nicht fehlen in irgendwelchen australischen Schauplätzen.
Ja, in Waititi-Produktion sowieso nicht. Hm. Ja, neuseeländisch aber sonst, ne?
Naja, alles was ozeanisch ist, sag ich mal, taucht der Herr gerne auf.
Mhm. Und er spielt ja die Hauptrolle bei dieser Serie und sein Love Interest ist eben Blackbeard, der von Taika Waititi gespielt wird.
Okay, das wird noch zur Rom-Com, sagst du.
Ja, voll. Das hat echt eine sehr romantische Komponente. Aber die gibt's hier in diesem Film nicht. Also Next Goal Wins hat er eine noch Frau, aber eigentlich Ex-Frau, die jetzt mit jemand anderem zusammen ist.
Kurzer Einwurf, Support-Episode 166, habe ich gerade gecheckt.
Ach, cool. Tabelle,
wer da nochmal nachhören will.
Okay.
Das war das letzte Taika Waititi-Projekt, was Lee hier vorgestellt hat.
Mhm. Ja, und diese Ex-Frau, die wird von Elizabeth Moss gespielt. Ihr neuer Typ und auch mit da in dem Chefgremium von Thomas Ronken ist die Figur von Will Arnett. Der ist eingesprungen, weil das sollte ursprünglich Herr Hammer machen.
Ach, das war die Rolle von ihm. Okay, ich habe noch gehört, dass er mitspielen sollte. Okay.
Ja, Und das wurde dann alles nachgedreht. Also der hatte das schon auch gedreht, aber das musste dann natürlich raus.
Mhm.
Und so ist Will Arnett eingesprungen. Aber das sind wirklich kleine Rollen. Also im Fokus steht hier Michael Fassbender als Thomas Ronken und sein Struggle, diese Mannschaft irgendwie zu einer besseren Leistung zu bringen. Und da ist die Mentalität von American Samoa und dem Volk halt sehr wichtig, weil die das alles schon sehr entspannt angehen.
Mhm.
Also denen geht es tatsächlich mehr darum, Spaß zu haben bei diesem Spiel, als wirklich was zu reißen. Und ja, das sorgt natürlich für Konflikte. So, wie fandst du das?
Das ist für mich der Inbegriff von Mittelmäßigkeit, der ganze Film. Das ist sowas von vorhersehbar und schon tausendmal da gewesen, ob Cool Runnings oder tausend andere Filme, wo halt eine Außenseitermannschaft sich irgendwie zusammenraufen muss. Mit ein paar moderneren Ansätzen, wie zum Beispiel, dass das Trans-Thema aufgegriffen wird, so eine Sachen. Aber
wobei auch das an die Realität angelehnt.
Ja, ja, klar, logisch. Aber das ist jetzt etwas, was so die normalen Sportkomödien von Disney jetzt nicht unbedingt thematisiert haben. Aber ansonsten ein paar nette Witzchen, sehr vorhersehbar. Michael Fassbenders Rolle sorgt jetzt auch nicht für Überraschungen. Es gibt halt mal wieder hinschmeißen, dann rafft er sich nochmal auf. Am Anfang hat er keinen Bock, später schließt er die natürlich ans Herz. Also sind alles Sachen, das ist, glaube ich, keine Überraschung, wenn man sich jetzt ausmalt, wie dieser Film ausgeht. Insofern, das ist ein Film, den kann man im Fernsehen sich angucken und kann dabei Social Media googeln und hat keine Probleme, da irgendwas groß zu verpassen oder das ist einer von den Filmen, wo ich sage, da muss ich nicht drauf konzentrieren.
Ja, und ich finde es schon irgendwie abgefahren, dass das, obwohl es auf wahren Dingen basiert, sich das anfühlt wie der generischste Sportfilm, weil das, was du alles aufgezählt hast, da passieren, ja, also der Ablauf ist ja wirklich genau das immer.
Das ist wirklich so eine Checkliste.
Irgendwie so tiefer Fall und dann muss es natürlich nochmal gegen Ende irgendwie ein Ereignis geben, wo es funktioniert. Und diese Konflikte mit ihm und dass er das dann auch irgendwie lassen will und dann doch wieder nicht und so, das, also, ja, unterm Strich halt doch.
This is just like the classic sports film Mighty Ducks 2. Ducks fly together. What a wonderful message.
Wonderful message. Absolut, ja.
Ja, also es ist wirklich wahnsinnig generisch. Ey. Ja. Das ist schon,
also man kann auch nicht sagen, dass es wirklich schlecht ist. So, weißt du, also irgendwie, der hat ja schon seine spaßigen Momente. Gerade diese Szene mit dem Schreibtisch, wo er halt irgendwie so eine Tastatur zu stehen hat und eine Maus und so. Und er sagt so, ja, warum hier diese Fassade? Du hast nicht mal einen Monitor.
Ja. Das ist auch schon sehr geil.
Das ist schon eins der Highlights. Und ja, es gibt halt so zwei, drei Running Gags, die finde ich auch ganz nett. Aber insgesamt harmlos halt, fällt mir dazu ein.
Mm. Ja, eben und ein paar Figuren, wie du schon angedeutet hast, also allen voran definitiv die Figur von Taika Waititi, die einfach drüber sind und dadurch halt null lustig. Ich finde auch, voll da rein passt die Figur des ehemaligen Coaches, was so ein Riesentyp ist, der wahnsinnig nett, übrigens auch in der Serie Arrow Flags Mean Death fester Bestandteil.
Ach so, okay.
Und der, also das ist drüber, was der macht. Das ist dadurch auch null lustig.
Also sind ja alle sympathisch geschrieben, die Charaktere, sollen sie ja auch, aber du sollst ja Zuschauer irgendwie ins Herz schließen, aber es ist irgendwie alles so, es ist alles super generisch,
ja,
wie du meintest. Also insofern ist jetzt kein Film, den man sich unbedingt im Kino geben muss.
Nee, finde ich auch.
Ja, und der Beweis, dass Waititi halt nicht nur gute Sachen macht. Ab und zu hat er schon harmlose Sachen oder harmlose Auftritte. Ich kann mich erinnern, dass wir den auch bei Free Guy jetzt nicht so mega lustig fanden. Dass wir da auch der Meinung
da war er nicht gut, stimmt. Weil das war auch drüber, was er da gemacht hat. Ja.
Insofern habe ich immer das Gefühl, das findet sich selber halt ein bisschen lustig. Und in dem Fall fand er, glaube ich, den Film lustiger als das Publikum.
Mhm. Ja, aber das ist eigentlich schon so, das Modell hätte eine Doku bleiben können. Also das hätte man nicht noch zum Feature-Film machen müssen. Das ist wirklich wahnsinnig unspektakulär, das Ganze.
Ja, und es ist schon ein bisschen überraschend, dass so ein Hochkaräter wie Michael Fassbender, der ja sehr selektiv unterwegs war in den letzten 5 Jahren, habe ich ja schon erwähnt bei The Killer. Und dann denkst du so, wenn er jetzt wieder so zurückkommt quasi, so ein gefühltes Comeback und dann sucht er sich zwei Filme aus, dann einmal für Fincher und einmal für Waititi, da habe ich schon mehr erwartet.
Mhm.
Dachte ich so, okay, wird ja dann wohl kein Schrott sein. Schrott war es ja auch nicht, aber es war sehr mittelmäßig.
Ja, aber eben, man, hast du schon recht, man könnte erwarten, dass wenn der so selektiv zugange ist, dass es dann ein besonderer Stoff ist.
Richtig.
Und das ist eben das komplette Gegenteil von besonders.
Richtig, das ist es. Und der sieht halt auch nicht, also der altert nicht besonders gut. Also bei The Killer hat es gepasst, dieses Eingefallene, weißt du, und dieses wirklich so.
Ja, bestimmt, der sieht sehr.
Der sieht ausgemergelt
hager
aus.
Hager aus, ja.
Total hager, aber hier so in der Rolle, gut, ich meine, der ist natürlich auch ein bisschen gezeichnet durch den Alkohol und so, ein bisschen dann nicht jetzt beim Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Aber hier fällt schon auf, dass ich denke, der sah schon mal schnittig aus.
Ja. Stimmt schon.
Ja, viel mehr habe ich nicht.
Ne, dito. Können wir nicht Punkte nennen.
Ja, let's go, ziehen wir nicht in Länge.
6,6 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 44. Mhm. PG-13 ist das übrigens alles. Und auf Letterboxd habe ich eine 3,1 notiert. 14 Millionen hat das Ganze gekostet, bisher ziemlich genau das wieder eingespielt. Aber da haben sie sich wahrscheinlich schon mehr erhofft.
Denke auch. Du liegst goldrichtig mit der 6.
Sehr schön. Ich bin bei 5.
5?
Mhm.
Doch die falsche Richtung gewesen.
Ja. Ja, ich fand das wirklich ausgesprochen mittelmäßig alles.
Ja, war schon dünn.
Mhm.
Da sind wir uns einig.
Okay.
Okay.
So, dann du.
Ja, machen wir weiter. Und ich habe mir am Anfang des Jahres gleich irgendwie einen Klopper zugemutet und habe mir hier einen richtigen Schinken aufgeheizt. 3:15 geht der Film.
Uff.
Aber auch im neuen Jahr scheuen wir uns ja nicht Herausforderungen. Und das ist ein vergessener Film, der aber wirklich krass im Oscar-Rennen war. Von 1981 und hört auf den Namen Reds. Auf Deutsch, ein Mann kämpft für Gerechtigkeit. Wie ein geiler deutscher Titel, wie so ein Charles Bronson-Film. Und das ist schon fast ein Mann-Projekt, weil gestemmt hat das Ganze, was Produktion angeht, was Regie angeht, was Drehbuchautor angeht und Hauptrolle, Warren Beatty.
Mhm.
Und Warren Beatty hat es mit diesem Film geschafft, dass er erst der dritte in der kompletten Filmgeschichte ist, der im Oscar-Rennen in allen drei Kategorien nominiert war. Also Drehbuch, Regie, Hauptrolle. Das hat vor ihm nur Orson Welles und Woody Allen haben das geschafft.
Mhm.
Und er war mit diesem Film hier der dritte, der das geschafft hat. Der zweite Autor, der neben ihm gelistet ist, ist Trevor Griffiths. Der hat einige Fernsehfilme inszeniert, ansonsten nichts der Rede wert. Also alles nicht der Rede wert, was er da so gemacht hat. Und meine Frage ist, hast du schon mal was von dem Film Reds gehört?
Ja.
Hast du?
Mhm.
Okay, aber noch nicht gesehen.
Nee.
Gut. Also für mich war es auch
immer wieder auf, wenn du Filme mit Warren Beatty hast, wie wenig Filme ich von dem gesehen habe.
Na, ich habe da eine Menge nachgeholt, was ihn angeht. Also Bonnie and Clyde war ja auch eine Erstsichtung und wird langsam.
Mhm.
Es ist die wahre Geschichte des Journalisten John Reed. Das heißt, dieser Film basiert komplett auf wahren Tatsachen.
Der nächste.
Ja. Und die Handlung des Films spinnt sich von 1915 bis 1920, das heißt so ein bisschen in Zeiten des Ersten Weltkriegs. Und wir beobachten oder verfolgen in diesem Film, in diesen 3:15, wie John Reed halt zu einer der Galionsfiguren der kommunistischen Bewegung aufsteigt. Er ist am Ende auch jetzt im wahren Leben einer von drei Ausländern, die im Kreml ihr Grab haben. Also normalerweise sind das alles Russen, die da begraben sind. Und er gehört zu den drei Amerikanern, die da liegen.
Mhm.
Er lernt relativ früh auch die...
Ach, warte mal, die drei Ausländer, die im Kreml begraben sind, das sind alles Amis?
Das sind alles Amerikaner, ja.
Okay.
Er lernt unter anderem auch am Anfang des Films die Schriftstellerin Louise Bryan kennen und lieben. Sie wird gespielt von Diane Keaton, auch eine Hochkaräterin. Und die ist fasziniert von seinem Idealismus, die ist sehr fasziniert so von seiner Art, von also er kann Leute halt mitreißen. Und die landen beide relativ früh in dem Film in so einer Künstlerkommune in Massachusetts. Und dort weilt auch der Autor Eugene O'Neill, der dann in der Abwesenheit von John Reed eine Affäre mit Louise dann anfängt. Der wird gespielt von Jack Nicholson.
Oh.
Mhm. Also auch ein Hochkaräter. Und dann geht's darum, dass John Reed halt mit Gewerkschaften und Streiks beschäftigt ist und halt so seine Liebe zu dieser Bewegung des Kommunismus halt entdeckt. Und die Communist Labor Party of America wird gegründet. Da ist er halt maßgeblich dran beteiligt. Und irgendwann geht's für Reed auch direkt nach Russland,
mhm,
um da so ein paar Verbindungen zu knüpfen und um da irgendwie Erfahrung zu sammeln, die Sprache zu lernen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist chronologisch erzählt, wird aber immer wieder unterschnitten von Monologen, so ein bisschen Interviewschnipseln von Zeitzeugen, die es damals tatsächlich gegeben hatte und die John Reed miterlebt haben im wahren Leben und die halt im hohen Alter für diesen Film interviewt worden sind.
Aber die echten Menschen?
Die echten Menschen, ja. Das sind echte Menschen, die wirklich das erlebt haben und die dann dazwischen sagen, wie war das, als John Reed zum Beispiel Louis kennengelernt hat und was haben sie über die gedacht und was sagen die allgemein zu Kommunismus, wie lief das damals ab mit den Streiks und so weiter und so fort.
Und das sind aber O-Ton-Momente, also dokumentarisch im Grunde.
Ja, ja, das ist dokumentarisch. Die reden halt zur Kamera praktisch, als wenn jemand sie interviewt und die ihre Statements da in die Kamera sagen. Das ist so.
Das sind, weißt du, ob das gescriptete Statements waren oder sind das halt wirklich O-Töne?
Nee, also es ist, ich glaube nicht, dass es gescriptet ist für den Film, sondern das klingt tatsächlich so, als wären das deren Aussagen gewesen von damals.
Ja, weil das ist ja schon eine abgefahrene Kombination, weil du hast ja ansonsten hier einen gescripteten, fiktiven Film, auch wenn es angelehnt an reale Dinge ist.
Ja.
Und das ist immer wieder unterschnitten mit solchen Doku-Momenten.
Definitiv.
Das ist ja krass.
Ist schon abgefahren von der Art.
Und es zieht sich durch über den ganzen Film?
Das zieht sich über den ganzen Film. Das
ist ja abgefahren. Okay. Ja,
das sind so, glaube ich, habe ich gelesen, zwischen 30 und 35 Leute, die da,
oh, wow,
die da ihre Statements abgeben. Also teilweise natürlich auch wiederholt, dass einer, der schon mal vorher was gesagt hat, dann nochmal was sagt. Und manche mehr, manche weniger.
Das ist ja krass. Hab ich, glaube ich, so noch nie gesehen.
Was auch abgefahren ist, dass sie mit diesen Interviews, ich weiß nicht, ob sie da eine Doku geplant haben oder so, die wurden teilweise in den 70ern noch aufgenommen. Weil teilweise nämlich die Leute, die da interviewt worden sind oder diese Interviewschnipsel dann mit reingebracht haben in den Film, die haben gar nicht mehr gelebt, als der Film released worden ist im Jahr 81.
Okay.
Also die haben gar nicht mehr erlebt, dass das fertige Produkt dieses Films, haben die gar nicht mehr miterlebt. Viele von denen.
Aber das heißt, das Material ist dann auch von einem anderen Regisseur wahrscheinlich.
Oder Warren Beatty selbst, weil der geht auch seit den 70ern schon... schon damit schwanger, dass er dass er das Leben von John Reed verfilmen wollte. Also das kann auch sein, dass es direkt von ihm ist und dass er das halt gesammelt hat und dann in den Film mit eingearbeitet hat.
Ah, okay. Also aber das konntest du nicht rausfinden, woher diese Schnipsel... Nee,
das konnte ich nicht rausfinden. Es gibt auch keinerlei Bonusmaterial auf der das selber, was ich irgendwie rausfinden konnte. Und was die Funfacts angeht, da stand halt nur das so und so viel. Das stand da nur die Anzahl von den Leuten, die da ihre Statements abgegeben haben und so weiter und so fort.
Ja. Sehr interessant.
Also sehr episch aufgezogen, logischerweise über 3 Stunden 15, diese ganze Geschichte. Und für mich wirkte der Film aber nicht so episch, wie er sein wollte. Auch wenn er Platz 9 der American Film Institute Liste im Genre Epic ist, was ja wiederum passt in sein Vorhaben. Was man hier noch sagen muss, der setzt einiges an historischem Wissen voraus.
Aber sag mal, erzähl es mal zu Ende, warum findest du den nicht so episch?
Weil er nicht so wirkt. Er wirkt halt so ein bisschen, also er ist mir viel zu lang. Er wirkt manchmal zu trocken. Er setzt eine Menge voraus, wie gesagt, worauf ich gerade hinaus wollte. Und der hat manchmal diese Fernsehfilmoptik, finde ich. Also er wirkt nicht wie ein großer Spielfilm, der jetzt auf der Kinoleinwand läuft, auch wenn er etliche Mal im Oscar-Rennen war, dazu komme ich gleich. Hat er für mich nicht diesen Feel.
Und du sagst, er setzt zu viel voraus an Wissen über die politische Lage oder worum?
Ja, du solltest wissen, was die russische Revolution war. Du solltest wissen, wer Trotzki zum Beispiel ist, was Lenin gemacht hat. Also das sind so alles Sachen, die werden jetzt nicht im Film erklärt, aber die Personen kommen vor. Die Ereignisse, die sich um diese Person in der Kombination mit John Reed drehen, werden hier angesprochen und deswegen sollte man da so ein bisschen Wissen haben, was die überhaupt gemacht haben für Russland oder wie das damals mit dem Kommunismus lief.
Das ist eigentlich krass, oder? Weil jetzt gerade Filme, die in Hollywood gemacht werden, die versuchen sowas ja eigentlich zu vermeiden, dass du so krasses Vorwissen brauchst. Meinst du, das ist unter Umständen Stoff, den man in den USA schon in der Highschool mitkriegt? Oder wieso machen die einen Film, wo man so viel Wissen voraussetzt?
Also ich kann mir vorstellen, dass so wie hier in Deutschland natürlich Zweiter Weltkrieg und allgemein die Weltkriege und die Nazi, der Nationalsozialismus hier durchgenommen wird im Geschichtsunterricht. Ich kann mir vorstellen, dass Kommunismus ein großes Thema in Amerika ist, dass sie das durchgenommen haben, weil es gab ja die Kommunisten halt zum John McCarthy und Co. Und das ist ja amerikanische Geschichte. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die...
dass das unter Umständen Unterrichtsstoff
ist. Dass es damals Unterrichtsstoff ist und dass die damit so ein bisschen großgezogen werden, dass für die ja so nichts Neues ist. Dass die Basis praktisch haben, um diesen Film hier zu sehen.
Ja, das muss... Also, weil wenn die so
ein
Epos aufziehen und dann mit einem Thema und dann mit so einem Thema und dann noch voraussetzen, dass du gewisse Informationen auf dem Schirm hast... Das ist schon krass. Weil du würdest ja sonst die Zielgruppe wahnsinnig eingrenzen.
Ja, aber es fällt halt auf. Es fällt auf, dass bestimmte Begriffe fallen und ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, also gerade wenn er in Russland ist und so, fallen so bestimmte Begriffe, die kannst du halt nicht wissen, wenn du nicht weißt, was Lenin letztendlich gemacht hat und was er bewirkt hat und was Stalin zum Beispiel auch für Russland getan hat und so und was für einen Stellenwert er hat und so eine Sache.
Mhm.
Ja.
Okay. Schwierig.
Ja. Also ist trotzdem natürlich ein guter Film und ich habe es ja schon erwähnt, der Film war 12-fach Oscar nominiert.
12?
Ja.
Wow.
Der hat 12 Oscar Nominierungen gehabt. 3 hat er gewonnen. Das ist der einzige Oscar für Warren Beatty und zwar als Regie-Oscar. Den hat er gekriegt.
Ach was.
Und eine Nebendarstellerin hat den Oscar bekommen, Maureen Stapleton. Der dritte Oscar ging an Vittorio Storaro, der DOP für die beste Kamera. Mhm. Das ist ein großer, das ist nämlich auch der DOP von Apocalypse Now, das ist der DOP von 1900, das ist der DOP von Der letzte Kaiser, Bertolucci. Mhm. Also der weiß, wie man große Bilder auf jeden Fall in Szene setzt. Waren sich hier nicht ganz einig, deswegen wirkt das vielleicht auch auf mich nicht so stimmig, weil Beatty wollte mehr eine statische Kamera haben. Mhm. Und er ist halt ein Typ, der gerne so epische Bilder macht, der durch den Raum schwebt, weißt du, der gerne die Kamera in Bewegung hält. Und irgendwie haben sich dann so ein Kompromiss zwischen den beiden haben gebildet. Und das wirkt auch so ein bisschen unausgegoren. Also ich finde die Kamera nicht so episch wie in den anderen genannten Filmen, bei 1900 oder Apocalypse Now,
der letzte Kaiser. Ja, gerade eben, wenn du sagst, sowas wie Der letzte Kaiser ist auf jeden Fall, der wird dem Begriff Epos gerecht.
Voll, also, ja. Voll.
Auch optisch.
Aber ist natürlich ein Mann, der sein Handwerk beherrscht. Also.
Aber trotzdem weird, ne? Mit einem Oscar für beste Kamera könnte man schon erwarten, dass die Bildsprache einigermaßen eindrucksvoll ist.
Ja, ich habe jetzt auch nicht geguckt, was die Konkurrenz war in diesem Jahr. Aber die drei Oscars hat er gewonnen. Natürlich wurden die anderen Darsteller nominiert. Warren Beatty war als Darsteller nominiert. Diane Keaton war nominiert als beste Darstellerin. Ja, und dann so die üblichen Sachen. Schnitt, Kostüme und Co. Bester Film war auch drin.
Ja, 12 Oscar.
Im Rennen. Also das ist schon wirklich eine Menge. Das ist
ein Namenrekord.
Das ist auf jeden Fall eine Menge. Aber was den Dreh angeht und hinter den Kulissen, wir hatten ja schon einige Filme, wo es ein Geficke war, diesen Film zu Ende zu stellen. Also was Beattys Art angeht, Filme zu drehen, der brachte hier einige zu Weißglut, Alter. Der hat pro Szene hat er im Durchschnitt, also wirklich Minimum 35 Takes gebraucht. Manchmal 80.
Alter.
Mit Hackman, Gene Hackman hat eine kleine Rolle, die er übrigens ohne Gage Warren Beatty zugesagt hat, weil er gesagt hat, Digga, du hast mir damals bei Bonnie and Clyde hast du mich reingebracht und so und du hast mir bei ein, zwei Filmprojekten, hast du mich unterstützt, hast mir den Rücken gestärkt. Ich spiele hier dir zuliebe mit. Mhm. Und ist in zwei Szenen zu sehen und in einer Szene hat er 100 Takes mit Gene Hackman gedreht.
Fixer.
Und Gene Hackman hat gesagt, beim 99. Take hat er gesagt, ich mache jetzt noch einen Take. Ich mache auf keinen Fall einen 101. Take. Das heißt, wenn du die 100 Takes im Kasten hast, weil du sagst mir nicht, was du haben willst. Ne. Ich höre von dir nicht, was du haben willst.
Oh Mann.
Und hat wirklich nur diese 100 Takes gedreht und dann hat er gesagt, hier reicht's. Maureen Stapleton, das ist diejenige, die den Oscar gekriegt hat in der Nebenrolle, die hat an einer Stelle zu ihm gesagt, vor der kompletten Crew, are you out of your fucking mind? So oft, wie der die Szene wiederholt und so viele Takes, wie er gedreht hat. Also es war der Hammer.
Warum denn?
Das war seine Art, Filme zu drehen. Der hat ja natürlich auch Hackman wieder gefragt für Dick Tracy. Das war ja sein nächstes Projekt. Da hat Hackman gesagt, Digga, ich liebe dich. Du bist ein Freund von mir. Du bist wie so ein Bros. Aber deine Art, Filme zu machen, da bin ich raus.
Naja, also weißt du, weil wenn du jetzt sagst, wie irgendwie mit Kinski die Arbeit, ne, wo Herzog ganz klar sagt, Ziel ist es, mit dem am Anfang gleich ein paar Takes durchzuballern, damit er sich verausgabt hat, damit ich dann den Take kriege, den ich haben will. Weil der davor einfach 3 Level zu hoch ist. So, da kann ich noch nachvollziehen, dass man sagt, naja, wir müssen den halt irgendwie müde kriegen. Aber jetzt bei dem, was Warren Beatty da macht.
Er macht's generell.
Also ich frage mich halt, nach dem 5. Take fängst du dich eh an zu fragen, wenn es jetzt nicht irgendwie um eine technische Sache geht, die man halt nicht hinkriegt, wo irgendwie alles zusammenpassen muss. Aber wenn das jetzt eine normale Szene ist, dann fängst du dich halt schon an, nach dem 5. Take zu fragen, so, was soll denn jetzt noch anderes passieren?
Ja, und vor allem,
also worauf warten wir denn?
Hackmans Aussage lässt ja auch darauf schließen, dass er keine weiteren Informationen gibt, was er denn anders haben will.
Ja, eben.
Also insofern, er muss ihm ja dann sagen, spiel das mal so und so. Aber stattdessen noch ein Take, noch ein Take, noch ein Take, noch ein Take, ohne irgendwelche Informationen.
Ja, die Schauspieler, das, also da würdest du halt spätestens nach dem 10. Take würdest du halt echt mal fragen, was soll denn jetzt noch anderes passieren? Also was machen wir denn hier?
Hier jetzt halt 100 Takes teilweise gedauert.
Alter, und das 80, ist halt ist unvorstellbar, Alter. Bist ja den ganzen Tag mit so einer Szene beschäftigt.
Ja, das war ein sehr langsames Vorankommen bei dem Film.
Weil so ein Kubrick, der war ja auch bekannt dafür, dass er sehr viele Takes gemacht hat, aber bei dem war halt auch immer klar, der hat eine Vision im Kopf und dieser Take war es noch nicht. Mhm. das macht es nicht unbedingt besser, aber dann kannst du als Schauspieler zumindest darauf vertrauen, dass der Regisseur irgendwie was will, was noch nicht passiert ist.
Ja.
Aber wenn es dann so random ist, dass du einfach 100 Takes machst und du weißt nicht wofür, ist ja auch frustrierend, Alter. Mhm. Krass.
Ja, das führte dazu, dass am Ende Beatty insgesamt 762.000 Meter Film hatte, an Filmrollen, 130 Stunden Material, Alter, was geschnitten werden musste. Das ist 40 Mal so viel, wie der Film dann am Ende ging, und der Film geht 3 Stunden 15. Ja. 65 Crewmitglieder arbeiten in der Post, was schon auch echt eine Menge ist, was wirklich, die nur an dem Film gearbeitet haben, nachdem schon die Dreharbeiten durch waren. Mhm. Und das ging auch nochmal 6 Monate, den Film da irgendwie zurechtzuschneiden, bis er dann letztendlich released worden ist. Also es war wirklich ein absolutes Geficke.
Boah, du willst ja gar nicht wissen, wie lange die erste Schnittfassung war.
Ja,
das Endprodukt 3,15 lang ist.
Ja, vor allen Dingen, die haben ihn ja, also irgendein Fernsehsender hat angeboten, halt den Film zu senden, aber halt gekürzt, weißt du, um ihn auf eine freundliche TV-Fassung irgendwie runterzukürzen. Mhm. Da hat Bidi gesagt, nee, macht er nicht. Unter 3 Stunden 15, das ist die kürzte Version, die ihr kriegt, dann könnt ihr den halt nicht senden.
Ja, offenbar hat er eine Vision.
Er hat eine Vision.
Ist halt nur doof, dass er die nicht kommuniziert, echt. Das ist ja krass.
Ja, und der hat halt auch nicht nur erfolgreiche Sachen gemacht. Also wir hatten hier Bonnie und Clyde, das war natürlich ein Mega-Hit und der hat in vielen großen Filmen mitgespielt. Hier, der hat ein Budget von 32 Millionen gehabt und hat 40 Millionen eingespielt. Also ja, trotz der vielen Oscar-Nominierungen.
12 Oscar-Nominierungen geben einem natürlich trotzdem irgendwie recht.
Ja, aber bei 12 Oscar-Nominierungen denkst du auch, dass der Film, weißt du, dass der Film sein Publikum findet, dass da viele ins Kino rennen, war hier nicht der Fall. Mhm. Und vor allen Dingen der nächste Film, den er dann gedreht hat, also er hat ja dann irgendeine Pause gemacht von 5, 6 Jahren, der nächste Film war Ishtar mit Dustin Hoffman. Und Ishtar gilt als einer der größten finanziellen Flops der kompletten Kinogeschichte.
Ach du Scheiße.
Das war dann sein nächstes Projekt. Also insofern, der wurde da schnell zu Kassengift. Mhm. Ja.
Abgefahren.
Das ist Reds. Ein Funfact habe ich noch, den fand ich ganz interessant. Ich meine, Warren Beatty und Jack Nicholson, wissen wir ja, die haben ja beide echt eine Menge gemähtes Gras hinterlassen in Hollywood, was so das Datingverhalten angeht. Und die dateten mindestens 12 gleiche Frauen.
Alter.
Also in deren Dating-Historie befindet sich 12-mal die gleiche Person.
Wow.
Das ist schon eine krasse Quote. 12-mal haben die Schwerter gekreuzt.
Wow. Das ist wirklich eine krasse Quote.
Indirekt, finde ich auch. Das ist schon eine ganz schön krasse Zahl.
Wow.
Ja, Besetzung habe ich erwähnt. Warren Beatty, Diane Keaton, Jack Nicholson habe ich erwähnt. Gene Hackman habe ich erwähnt in einer kleinen Rolle. Und Paul Sorvino sei noch zu erwähnen. Der spielt auch noch mit. Und spielt einen Anführer einer anderen kommunistischen, gegnerischen Partei.
So, jetzt hast du vorhin nur kurz angedeutet, hast gesagt, es ist nicht so episch, wie es sein soll. Und es ist aber trotzdem natürlich ein guter Film.
Ja, es ist ein guter Film, aber er ist zu lang und er ist nicht so episch, wie ich finde. Also, es sah eine ganze Zeit lang so aus, dass das der letzte Film der Filmgeschichte ist mit einer Intermission. Weil er hat sich auch wieder so eine Intermission mit Musik und so verwegen und hier ist eine Pause. Aber in den 90ern kam nochmal Hamlet mit Kenneth Branagh. Und der hat wohl auch eine Intermission gehabt.
Ach, echt?
Und der hat dann das Ganze nochmal abgelöst. Also insofern, der galt eine Zeit lang als letzter Film mit einer Intermission, ist er dann aber doch nicht. Aber auch, also es wirkt alles so ein bisschen wie Dr. Zhivago, wie diese großen Filme von damals, wie Lawrence von Arabien, weißt du, mit der Intermission, mit der Lauflänge, mit dem Epos, mit den wechselnden Schauplätzen von den Ländern, große Schauspieler und so. Aber der hat nicht den Feel davon, finde ich.
Ist das denn sehr dialoglastig? Ich kann mir so gar nicht...
Ja, natürlich ist das sehr dialoglastig.
Ja, okay. Und das ist dann aber schon irgendwie cool, wenn du halt so eine Besetzung hast.
Ja, durchaus.
Weil wenn du jetzt hier permanent Szenen mit irgendwie Diane Keaton und Jack Nicholson hast, dann ist das ja schon...
Ja, es geht auch um die Beziehung zwischen den beiden, dass er weder treu war und sie dann auch von sich aus gesagt hat, dass sie dann eine Affäre anfing mit Jack Nicholson, mit dem Schriftsteller.
Okay.
Und haben dann beide sowas wie eine offene Beziehung geführt, haben aber danach nochmal zueinander gefunden. Weißt du, und haben dann gesagt so, ja, okay, also verziehen drauf geschissen, aber offene Beziehung wollen wir auch nicht, weil wir lieben schon den anderen. Das heißt, es ist nochmal so eine große Liebesgeschichte eigentlich auch noch mit drin, was ja auch immer hilft, was so epische Stoffe angeht.
Mhm.
Das ist Reds. Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit. Aus dem Jahr 1981. 3 Stunden 15. Endlich gesehen. Eine einzige Person aus meiner kompletten Bubble von 120 Leuten, denen ich folge, kennt diesen Film. Also nicht besonders bekannt.
Mhm.
Und das ist schon krass, wenn du hier einen Film hast, der 12-fach ausgenominiert ist mit der Besetzung und keiner hat den gesehen in meinem Umkreis. Ja, Punkte.
Mhm.
IMDb 7,3. hat einen Metascore von 76, Letterboxd 3,9.
3,9 ist doch ganz gut. Ah, ich bin sehr am Schwanken. Zwischen 7 und 7,5. Ich sag 7,5.
Richtig schwankt, falsch entschieden.
Oh, fuck, genau.
Eine glatte 7 für Reds.
Scheiße. Da sind wir dann wieder beim ersten Impuls und so.
Naja, halber Punkt. Lässt sich verkraften.
Ja, natürlich, trotzdem ärgerlich. Gut, dann bringe ich einen Losfilm.
Ein Losfilm.
Aus unserer Zehnerziehung habe ich mir jetzt das Los von Kitty angeguckt.
Mhm.
Der heißt Zack and Mary Make a Porno.
Ja, cool.
Oder in vielen Märkten tatsächlich auch nur Zack and Mary.
Mhm.
Kann man sich ja vorstellen. Weil das Make a Porno im Titel, das hat sogar innerhalb der USA schon von Staat zu Staat dann doch für das ein oder andere Problem gesorgt. Der Film wurde am Anfang schon zweimal umgeschnitten, hat beide Male ein NC-17 Rating bekommen. Und erst dann bei der dritten Fassung haben sie dann auf Anfrage ein R-Rating bekommen. Ja. Du hast den auch gesehen, oder?
Ja, ich habe ihn auch gesehen.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das jetzt wieder die Sorte Film ist, die du nicht so gut findest.
Da liegst du richtig.
Okay.
Fand ich sehr mäßig unterhaltsam.
Ja, weil hier gibt es natürlich die übliche Palette an Witzen. Also erst recht bei der Prämisse bietet sich das natürlich an, dass man hier die üblichen Witze, die Geschlechtsteile beinhalten oder irgendwelche Körperflüssigkeiten.
Mhm.
Da wird hier natürlich werden hier einige Register gezogen.
War nicht so meins.
Okay. Und du hast den aber auch nur damals einmal gesehen und es dabei belassen, ja?
Ja, was heißt damals von 2008 ist das? Ich kann mal gucken, wann ich ihn gesehen habe. 2009 habe ich ihn gesehen. Also ja, relativ. Okay. Relativ zeitnah.
Ja, ist eine Rom-Com. Du bist doch eigentlich sonst der Rom-Com-Guess. Was ist da los?
Ich mag ja nicht alle Rom-Coms, insofern.
Zu viel Com und zu wenig Rom, oder was?
Der war gut, ja.
Naja, also ich.
Also wenn Com jetzt, wenn das jetzt eine Anspielung war auf
nee, das
Ejakulation, dann war das ein richtig genialer Move gerade von dir.
Okay, nee, war es mal wieder nicht.
Ach, war es nicht? Das war unfreiwillig. Okay, ich dachte gerade, okay, das ist ja meistens.
Wär's ja come und nicht komm.
Ja, aber du hast es so.
Mir ging es ja um die Gewichtung, weil es gibt ja schon eine romantische Komponente in dem Film und die ist vielleicht aber ein bisschen, fällt vielleicht ein bisschen kleiner aus als bei manch anderen Romcoms. Deswegen hätte das ja sein können, dass das hier sowas ist, was bei dir.
Nee, das ist so wie dieser Film, wo Cameron Diaz. Wo die aus Versehen ihren Privatporno da in die Cloud hochgeladen haben.
Mhm.
Das hast du natürlich auch eine romantische Komponente, weil die beiden sind ja ein Paar und lieben sich ja.
Ja.
Aber das ist für mich nicht der klassische Inbegriff in einer Rom-Com.
Mhm. Okay. Ja, produziert von der Weinstein Company, die zu diesem Projekt Ja gesagt haben, als sie ausschließlich den Titel gehört haben. Mehr hat es nicht gebraucht für einen Pitch.
Tja, der Harvey.
Kevin Smith. Der das geschrieben und Regie geführt hat.
Von Kevin Smith ist der. Das war ja gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, und der hat natürlich eine gewisse Vita mit der Weinstein Company. Vielleicht war dieses Standing dann schon auch mitverantwortlich dafür, dass die gesagt haben, ja, mit dem Titel, klar, mach, darfst du machen, ab dafür. Ja, weil ursprünglich waren da noch andere Verleihe und Firmen involviert. Die haben sich dann aber da rausgezogen, als sie erfahren haben, worum es hier gehen soll. Und eigentlich ist es ja schon sehr an Clerks angelehnt. Also das ganze Setup, das erzähle ich gleich, wenn ich jetzt mal die Handlung erzählt habe. Also Zack Brown und Miri, die sind beste Freunde seit der Highschool und teilen sich eine Wohnung. Und das auch schon eine ganze Weile. Das ist alles ein sehr eingespieltes Ding. So, die haben auch, da gibt's wenig Scham voreinander, die sind halt wirklich wie Best Buddies seit Ewigkeiten und leben zusammen in dieser runtergekommenen Wohnung und wir kriegen gleich zu Beginn mit, so die Wasserrechnung wurde scheinbar nicht bezahlt, da wird demnächst was abgestellt, mit dem Strom sieht's ähnlich aus, Heizung sowieso und ja, es fehlt halt hinten und vorne an Geld. Die haben also kein großes Einkommen, Zack arbeitet in so einem Café, sowas Starbucks-ähnlichem.
Hm.
Und kriegt so seine Kohle zusammen und es reicht aber nicht. Und jetzt steht eine Highschool-Reunion an. Dann sind die, Zack geht widerwillig mit zu dieser Reunion. Mary hat da die große Ambition, ihren damaligen Schwarm von der Highschool mit nach Hause zu nehmen und flachzulegen. Was sie nicht weiß, ist, dass der mittlerweile schwul ist und seinen Freund dabei hat. Und der, übrigens echt ein kleines Highlight in dem Film, Justin Long spielt nämlich Brandon. Das ist der Freund, den er dabei hat. Und der ist Pornodarsteller. Mhm. Aber im homosexuellen Segment.
Und hat er nicht so einen Schnäuzer an ihm?
Nee.
War das nicht der Film?
Aber er spricht so ganz tief. Okay. Das ist irgendwie total lustig, die Stimme, die er sich hier überlegt hat. War zwar erkältet, aber das hat halt wohl gut ins Konzept gepasst. Mhm. Als der hier sehr tief spricht, hat da tatsächlich ein bisschen recherchiert, was so schwulen Pornos angeht. Und ja, er spielt eben einen dieser Darsteller und erzählt den beiden eben davon, dass er irgendwie 100.000 im Jahr macht, nur über das Vertreiben seiner Pornos. Und dann kommt sonst noch wie da und da Kohle rein und so. Und dadurch ist Zack halt schwer inspiriert und sagt, hey, wir könnten unsere Geldprobleme lösen, indem wir ein Porno drehen. Das kommt auch noch dadurch, weil die sind dann einmal gegen Feierabend zusammen in diesem Café, wo Zack arbeitet, weil er den Laden abschließen soll. Und dann sind da noch zwei so Teenager, die letzten Gäste, und Miri zieht sich im Hinterzimmer schon um und hat da aber die Tür offen. Und dann sehen die halt, was sie für so eine Oma-Unterwäsche trägt. Und fangen dann an, das zu filmen und stellen das dann online. Und dann ist sie bekannt als Granny Panties, weil sie diese Oma-Unterwäsche anhat. Und den Hype wollen sie auch ein bisschen nutzen, weil dann sagt er, hey, hallo, du bist Granny Panties, du bist jetzt quasi berühmt, und wenn wir jetzt mit dir ein Porno drehen, dann wird das tausendfach geklickt und so, und dann können wir damit Geld machen. Das ist der Plan. Also drehen sie ein Porno. Dann besetzen sie Schauspieler, holen sich eine Crew zusammen. Da werden natürlich sämtliche Freunde aus deren Umfeld mobilisiert. Also Seth Rogen, der Zack spielt, und Elizabeth Banks, die Miri spielt, haben wir schon. Und einer der Mitarbeiter in diesem Café, Delaney, wird von Craig Robinson gespielt. Jeff Anderson ist auch wieder dabei. Also so Clerks-Truppe in Form von eben Jeff Anderson, der dann hier den Ton macht, und Jason Mewes, der Lester spielt, Lester the Molester. Das ist so geil. Der ist dann einer der Darsteller, und für die weiblichen Pendants haben sie sich dann tatsächlich noch ein paar reale Pornodarstellerinnen geholt in Form von Tracy Lords und Katie Morgan. Und dann drehen die diesen Porno und machen das eben, wie Kevin Smith damals Clerks gedreht hat. Der hat ja auch im Endeffekt seine Arbeitsstelle benutzt. Die haben tagsüber, hat er in diesem Laden gearbeitet, und dann haben die halt nachts dort diesen Film gedreht, bei sich und nebenan in der Videothek, wo Jeff Anderson gearbeitet hat. Und so ist es hier jetzt auch. Also die haben anfangs haben so einen Raum gemietet, den sie als Studio nutzen wollen, und da bereiten sie auch alles vor, und dann wird der aber am nächsten Morgen wird der abgerissen. Und der Typ, von dem sie es gebucht haben, ist halt einfach abgehauen. So, und dann müssen sie notgedrungen eben da, wo Zack arbeitet, das Studio ersetzen und drehen dann eben in diesem Kaffeeladen.
Ich erinnere mich.
Und da ist es dann auch so wie bei Clerks. Also die, an dem Hockeyschläger wird der Ton befestigt, und dann angeln sie damit den Ton. Und es gibt eben schon echt dahingehend sehr viele Parallelen. Auch, dass sie dann nur nachts drehen können und so. Mhm. Das ist halt schon sehr stark angelehnt an Clerks. Ja, und dann haben wir hier natürlich auch ordentlichen Fuck-Counting. Counter, der liegt hier bei 229.
229.
Das ist ordentlich, ne?
Das ist viel, ja.
Ja. Ja, und geschrieben wurde es tatsächlich mit Seth Rogen im Blick für Zack. Also Kevin Smith ging so weit, dass er gesagt hat, wenn Seth Rogen keinen Bock gehabt hätte, hätten wir den Film nicht gedreht. Also für Zack sollte es immer Seth Rogen sein, und für Miri war ursprünglich Rosario Dawson geplant.
Oh.
Die konnte dann aber nicht. Die hat dann Eagle Eye gedreht, und so ist Elizabeth Banks zum Zug gekommen.
Hättest du gerne gesehen mit Rosario Dawson?
Natürlich hätte ich das gerne gesehen. Wobei, also die nackte Haut, die man hier sieht, die beschränkt sich tatsächlich auf die beiden Porno-Ladies. Aber
der ist ja recht züchtig eigentlich unterm Strich.
Was, der Film?
Ja, Der ist ja jetzt nicht so, also.
Naja, also.
Der Titel klingt schon.
Wie gesagt, Alter, zweimal NC-17 Rating und erst dann, nachdem sie es quasi eingefordert haben, mit viel Brimborium gab es dann ein R-Rating. Also der ist schon.
Aber auch wegen den 220 Fax und so. Jetzt,
die ganzen
so hautmäßig Fax, sieht man noch nicht so viel, oder?
Naja, also wie gesagt, die. Doch. Also
echt?
Du siehst einmal den Schwanz von Jason Mewes, du siehst jede Menge Brüste.
Habe ich irgendwie harmlos
und auf ein paar Körperflüssigkeiten wird schon auch noch angespielt. Und insofern.
Rom-Com halt.
Ja. Und ich meine, allein, als sie sich dann den Titel überlegen für den Porno, den sie drehen wollen, so, da sind sie ja irgendwie ein paar Tage lang am Brainstormen und da werden halt schon auch ein paar Titel rausgehauen, die ziemlich geil sind.
In Diana Jones.
Ja. Aber was ich sagen wollte, dafür, dass das nicht ursprünglich mit Elizabeth Banks geplant war, finde ich es krass, wie gut die Chemie zwischen Seth Rogen und ihr funktioniert.
Mhm.
Und ey, ganz ehrlich, wenn es Kevin Smith hinkriegt, dass glaubwürdig wohlgemerkt Elizabeth Banks sich irgendwann, am Zeitpunkt im Film, irgendwann verliebt die sich in Seth Rogen, also in Zack.
Ist ein bisschen Mismatch, oder?
Das Ding musst du erstmal erzählt kriegen, ja, dass du es als Zuschauer glaubst. Aber in meinen Augen funktioniert das.
Mhm.
Weil die da wirklich ein paar Szenen so inszeniert haben, dass die Chemie zwischen den beiden wirklich greifbar ist. Und damit funktioniert der ganze Film. Also weil wenn das Ding nicht aufgeht, weil die schon eine harte Prämisse, dass du zwei beste Freunde hast, die dann jetzt durch so eine Situation plötzlich entdecken, dass sie doch mehr füreinander empfinden. Und das mit den beiden Schauspielern, dass das Ding überhaupt funktioniert, also dass man das ansatzweise glaubt, das muss man ja irgendwie Kevin Smith zugute halten. Also weil ich auf dem Papier hätte ich es erstmal für unmöglich gehalten.
Ja.
Das, weil das ist ja schon ein hartes Mismatch, Alter. Also Elizabeth Banks ist irgendwie 13 Ligen über Seth Rogen.
Das war ja noch die Zeit, wo er schon recht pummelig war.
Ja,
oder?
Zum einen noch das eben und dann noch diese mit diesen Locken und dann rasiert er sich an einer Stelle auch den Bart ab und sieht halt, er sagt ja selber aus, er sieht aus like a beluga whale.
Ja.
Also ja, das ist ein hartes Mismatch.
Finde ich auch.
Und es funktioniert aber trotzdem.
Mhm.
Deswegen, das muss man dann auf die Inszenierung schieben. Also irgendwas hat er da richtig gemacht. Ja, und ich mochte den Film damals, das jetzt war mal mindestens das dritte, vielleicht sogar das vierte Mal, dass ich den gesehen habe. Und die Chemie zwischen den beiden funktioniert immer noch. Und der Film hat auch nach wie vor ein paar sehr lustige Momente. Es natürlich hat sich ein bisschen was abgedroschen so über die Jahre und ein bisschen, also da gibt's schon auch noch viele Elemente, die halt sehr zur Zeit passen, aus der der stammt.
Hm.
Aber da, ich kann da, glaube ich, über vieles hinwegsehen. Ich mag den nach wie vor.
Ja, ich kann an der Stelle, glaube ich, sagen, schöne Grüße an Kitty, dass das Los bei dir besser aufgehoben war als bei mir.
Garantiert.
Insofern hat es den richtigen getroffen.
Ja, auf jeden.
Also ich finde ja auch, dass Elizabeth Banks hat ein unheimlich gutes komödiantisches Timing. Hat es ja schon bewiesen, auch so bei 30 Rock und so. Und in welchem Film ich sie mega witzig fand.
Wer hat ja doch bei 30 Rock nicht mitgespielt?
Doch, die war bei 30 Rock auch
dabei. Wen hat die da gespielt?
Die hat über mehrere Folgen hat die ja mitgespielt. Also ich weiß, dass sie dann eine richtig coole Rolle hatte. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was sie gemacht hat.
Boah, das ist lange her bei mir, aber wirklich?
Aber welchen Film ich von ihr richtig witzig fand, ist Walk of Shame.
Mhm.
Hast du den mal gesehen?
Ja, kenne ich.
Den mag ich total gerne von ihr.
Ja, der war lustig.
Wo sie das mit dem BMX-Rad dann irgendwie das BMX-Rad klaut und so. Also der ist extrem witzig. Also insofern, die hat schon in vielen Filmen bewiesen, dass die schon definitiv Humor hat.
Ja, ja. Sehe ich genauso. Sowieso, also alle. Ich meine, ich feiere halt auch Craig Robinson. Es ist so geil, weil er ist ja in seiner Figur hier verheiratet und ihn holen sie dann als Producer dazu. Und dann er so, ja, ich weiß gar nicht, was mache ich denn als Producer und so, was ist denn überhaupt mein Job? Und dann geht's drum, naja, du musst halt beim Casting helfen. Und dann sitzt er so in diesem Raum und muss dann die Pornodarstellerin casten und erklärt dann im Vorfeld die ganze Zeit, was jetzt passieren wird. Und für ihn sagt er dann halt auch am gewissen Punkt so, all I wanted is some free titties. So, und jetzt ist aber der ganze Scheiß hier im Laufen. Und wie er einfach, da gibt's halt auch noch eigentlich eine Menge geschnittenes Material, was ich auch mal gesehen habe, ist schon lustig, weil diese Casting-Situationen, da haben die sehr viel mehr gedreht, als dann schlussendlich im Film gelandet ist. Aber es eben musste halt auch echt viel raus wegen des Ratings. Also ich glaube, die bewegen sich hier schon hart an der Grenze.
War sie nicht bei 30 Rock die Freundin von Alec Baldwin eine ganze Zeit lang? Weil ich habe gerade gesehen, 15 Episoden war sie dabei. Avery Jessup.
Das kann sehr gut... Nee, warte mal. Nee, also Freundin glaube ich nicht. Wenn, dann irgendeine Konkurrentin oder so, die er toll fand. Aber... Ah, fuck. Irgendwas
also irgendwas da. War mit Alec Baldwin auf jeden Fall. Mit
ja,
Kombination.
Ja, kann sehr gut sein. Ja.
15 Episoden von 2010 bis 2012. Ja, und viele Sachen, die du ja guckst. Family Guy, Robot Chicken spricht sie auch.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Cool. Ja, auf jeden Fall ein guter Ersatz für Rosario Dawson.
Ja, nicht gerade der ähnliche Typ, aber schon. Guter Ersatz.
Ja. 24 Millionen hat er gekostet, fast 43 eingespielt.
Mhm.
So gesehen hat das funktioniert. Und das ist Second Mary Make a Porno. Und das ist so krass, ne? Also die Trivia Facts sind halt wirklich voll mit. In dem Bundesstaat hatten sie erst das Plakat aufgehängt und das musste dann aber wieder runtergenommen werden und stattdessen eben ohne Make a Porno hin. Oder in dem Bundesstaat wollten sie es verbieten, dann kamen sie mit nur Second Mary an und haben es aber trotzdem noch verboten und so. Also lauter solche Facts hast du da, ja, wo es darum geht, in welchem Bundesstaat was klar ging und so. Also die prüden Amis wieder, das, da haben sie sich an so vielen Sachen gestört, das ist wirklich abgefahren. Tja. Aber deswegen heißt er, glaube ich, auch in allen Ländern heißt er so, oder hat nirgends einen anderen Titel. Es ist halt auch universal verständlich anscheinend. So, habe ich gesagt, dass der eine Stunde 41 geht? Glaube noch nicht, aber jetzt hätte ich Punkte. 6,5 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 56 und Letter.
Alles mit 6. 6, 6, 6.
Ja, nur Letterboxd haut dagegen mit 2,8.
Okay, da keine 6, okay.
Und jetzt du.
Bin ein bisschen am Schwanken. Hast ihn jetzt doch schon häufig gesehen, ich weiß nicht, aber du meintest, er hat ein bisschen verloren, deswegen sage ich eine 7,5.
Das ist richtig. 7,5 EDS. Wunderbar.
Ja, dann trennen uns ganze 2 Punkte. Ich gebe ihm eine 5,5. Also.
Alter.
Ist für mich jetzt eine sehr durchschnittliche Komödie.
Mann, sind wir froh, ist das Los bei mir gelandet.
Ja, ja, definitiv. Also, das unterschreibe ich so. Grüße an Kitty.
Ja, liebe Grüße und vielen Dank. Ich habe den gerne wieder geguckt.
Ja. Du plädierst ja auch immer für mehr Komödien im Lostopf.
Ja.
Fall, da hast du eine.
Alles richtig gemacht.
Und da bleiben wir doch bei großen Gefühlen und vermeintlichen Liebesbeziehungen, weil ich habe hier einen Film gesehen, der fällt auch in diese Kerbe. Und der ist aus dem Jahr 2022 und heißt Die Zeit, die wir teilen. Apropos de Jean heißt er im Original.
Apropos was?
De Jean. 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 Das ist der Name von ihr. Also wie Joan praktisch.
Ach so,
in
okay.
Französisch. Und ist eine französische Produktion. Der Regisseur ist Laurent Larivière. Der hat einen Film gemacht namens I Am Soldier. Und das Drehbuch stammt von ihm und François Decaux. Und Jean...
Das ist ja unglaublich.
Jean Vera ist unsere Hauptfigur, gespielt von Isabelle Huppert. Und die durchbricht direkt am Anfang der ersten Szene die dritte Wand und redet...
Die dritte?
Die vierte Schön. Wand.
Die wird ganz oft durchbrochen, die dritte. Aber
ich meine natürlich die vierte Wand. Und redet direkt zum Publikum und erzählt über ihren Namen, dass das ein Name ist, der total untypisch ist in Frankreich und dass sie öfter auch für einen Mann gehalten wird und dass in Irland, wo der Name ursprünglich her ist, weil nämlich...
Weil sie Joan heißt eigentlich.
Genau, weil sie irgendwie eigentlich Joan heißt. Ach so, und genau, okay. Und Jean und so. Und wissen die Leute mal nicht, ist das ein Typ, ist das eine Frau und so. Deswegen.
Ja, weil das eigentlich ist das französische Jeanne.
Ja, ja, genau.
Ja.
Deswegen ist das auch untypisch und das erzählt sie auch dem Publikum.
Mhm.
Und dann geht's in die Vergangenheit dieser jungen Dame. Da sehen wir sie noch als junge Frau. Die lernt einen Taschendieb kennen, der da gerade irgendwie einer Frau ihre Perlenkette entledigt und dann schlendert er so zu dieser jungen Jean rüber und lädt sie zum Drink ein.
Und aber da ist es dann nicht Isabelle Huppert.
Nee, da ist eine ganz andere junge Schauspielerin und so. Das ist dann wirklich komplett in ihre Jugend.
Mhm.
Und die lernen sich dann kennen und lieben. Und dann gehen die auch gemeinsam auf Diebestour. Weil sie lernt dann auch, wie man so den Leuten so Sachen wegnimmt und so. Und das wird dann so ein Taschendieb-Pärchen. Mhm. Und diesen Prolog oder beziehungsweise diesen Anfang des Films fand ich noch sehr charmant, weil der erinnerte natürlich an alte Truffaut-Filme von damals, weißt du, wo sich irgendwie so ein Pärchen findet und so. Sie ist auch super gecastet, er ist super gecastet. Da geht es darum, dass ihre Eltern so zum Karate-Training gehen, dass der Vater irgendwie von dem Karate-Trainer so auf die Matte gelegt wird und die Mutter sagt so, ja, der kriegt das schon ab. Und dann bekommen wir halt mit, wie die Tochter Zeuge wird, dass sie mit dem Karate-Trainer dann auch rummacht. Weißt du, weil
die Mutter.
Die Mutter, genau, weil sie wartet halt mit dem Vater draußen und guckt dann, wo die Mutter bleibt und sieht dann drinnen, okay, die knutschen da.
Ah, okay.
Und bekommt dann mit, wie die Mutter quasi fremd geht und die macht auch kein Hehl draus, sondern als die Tochter sie zur Rede stellt, sagt sie, ja, der ist halt viel leidenschaftlicher als sein Vater und so hin und her und ist halt ein ganz anderer Typ.
Okay.
Und das passiert nun mal. Bis dahin ist der Film ganz interessant. Dann springt die Handlung in die Gegenwart und der Film fällt komplett zusammen wie so ein Kartenhaus vor einem offenen Fenster mit, nach einem Windstoß. Mhm. Weil, Jean ist jetzt eine berühmte Verlegerin, hat was am Laufen mit dem jüngeren, exzentrischen Autor Tim. Der wird gespielt von Lars Eidinger, mit ziemlich schlechtem Französisch. Und er spielt sich unterm Strich spielt er sich selbst, weil er spielt einen sehr exzentrischen Typen. Ist betrunken bei irgendwelchen Autogrammstunden, wo er seine Bücher signieren soll, ist völlig gelangweilt und steigt dann über den Schreibtisch und haut dann irgendwie ab oder so.
Okay, also das, was er bei Irma Webb auch gespielt hat anscheinend.
Ähnliche Rolle, denke ich auch. Doug, das ist der Taschendieb aus jungen Jahren, trifft dann auch nochmal auf sie und das sind dann alles so kleine Anekdoten, die sie hat erlebt. Also sie hat ihm dann verschwiegen, dass sie einen Sohn von ihm gekriegt hat, weil
wie dem Taschendieb von früher.
Genau, weil die sind ins Gefängnis gekommen.
Okay.
Und als sie ihn dann wieder besucht, als das im Gefängnis raus war, bekommt sie mit, dass er mittlerweile eine neue hat.
Okay.
Und sie sieht das halt und bricht halt den Kontakt zu ihm ab, beziehungsweise fest halt den Kontakt nicht mehr auf zu ihm, sondern verschweigt halt, dass sie schwanger von ihm ist. Und dann erfahren wir, dass sie einen Sohn gekriegt hat, der besucht sie dann auch noch irgendwie in ihrem großen Landhaus und das ist so die Story von die Zeit, die wir teilen. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt noch einen Twist am Ende des Films, den ich hier nicht verraten will. Der ist auch völlig überflüssig. Und
jetzt hast du gesagt, das ist die Story. Ich hab nicht so richtig verstanden, was mir der Film erzählen will.
Ich auch nicht.
Das sind wir
schon zu zweit. Die Charaktere sind alle unsympathisch, sind halt auf dem Friedhof bei einer Beerdigung, haben halt Weingläser in Hand, trinken dann ganz prätentiös irgendwie aus den Weingläsern, während die da auf den Gräbern sitzen. Eidingers Charakter ist halt ein richtiger Kotzbrocken. Das ist halt so für mich prätentiöser Arthausmüll.
Ach, ist Arthaus, ja?
Ja, ohne richtiges Ziel. Also, wie du gerade meinst, ich weiß auch nicht so richtig, wo der Film hin will und was der mir sagen will. Also es.
Oder springen die immer wieder zurück auch in der Zeit? Bis nur am Anfang?
Es gibt zwei, drei Momente, die nochmal in die Vergangenheit springen. Okay. Das hat unter anderem auch mit diesem Twist zu tun.
Ja.
Aber größtenteils. Ich dachte,
vielleicht ist es so ein Reflektieren an vergangene Zeiten.
Ist es natürlich auch zum Teil zwischendurch, weil sie natürlich dann sinniert über die alten Zeiten und was anders gelaufen ist und trauert natürlich so ein bisschen ihrer Jugend hinterher.
Okay.
Aber das sind wirklich ganz kurze Momente, also wo sie zum Beispiel dann auf diesen Taschendieb nochmal trifft aus ihrer Jugend. Das ist zum Beispiel auch ein ganz kurzer Moment. Mhm. Die gehen halt in einen Café, trinken was und nach 3-4 Minuten trennen sich halt die Wege von den beiden. Also spielt auch keine große Rolle mehr.
Aber sie ist im Fokus des Ganzen.
Sie ist im Fokus und es geht dann um ihre Begegnung mit ihrem jetzigen Lebensgefährten, gespielt von Lars Eidinger. Es geht um die Begegnung mit ihrer alten großen Liebe. Es geht um die Connection zu ihrem Sohn und so weiter und so fort. Also das ist letztendlich der Film. Mhm. Mehr ist es nicht.
Okay. Meinst du, das fände man gut, wenn man halt irgendwie Lars Eidinger krass feiert? Oder?
Also ich sehe nach dem Film ja keinen Grund, den zu feiern, weil das ist wirklich ist nicht gut, was er eben macht. Der stolpert und poltert sich hier halt durch den Film und weiß nicht, ob der hier, warum er den hier besetzt hat.
Also du mochtest wirklich ausschließlich den Prolog, sonst nichts.
Ich mochte eigentlich ausschließlich den Prolog. Und ich mag natürlich Isabelle Huppert als Schauspielerin und wie sie das spielt, ist natürlich auch toll.
Wie lange geht der Prolog im Vergleich zum restlichen Film?
20 Minuten.
Und der Film ist insgesamt wie lang?
Knapp 1,5 Stunden.
Ah, gut.
Mhm. Irgendwas in dem Dreh, vielleicht 100 Minuten.
So krass. Und sonst große Langeweile, ja?
Sonst große Langeweile und Unverständnis und zieht mich halt, hat mich halt nicht reingezogen, der Film, sondern ist so ein bisschen an mir vorbeigeschwebt und ich dachte nur so, okay, das ist jetzt Arthouse-Müll, den ich halt scheiße finde, den ich halt nicht gut finde und der halt uninteressant ist. Und Isabelle Huppert hat schon großartige Filme in ihrer Vita, das ist keiner davon.
Schade.
Ja. Und mehr habe ich nicht, ansonsten würde ich zu dem Punkt kommen. Mhm. Der Einzige, der den, also hier, Nils hat ihn gesehen und Classic Dave gibt dem Film 3,5 Sterne.
Okay.
Das ist schon wieder ein so Moment, wo ich denke, Alter, was dieser Typ teilweise Filme, wie der Filme abwertet und dann den hier hat er wieder 3,5 Sterne irgendwo aus dem Arsch gezogen. Also, die sehe ich hier nicht. Ja, die Zeit, die wir teilen. Punkte. IMDb 5,9, hat kein Metascore und Letterboxd allgemein ist bei einer 3,1.
Okay, das ist auch schon nicht doll.
Ja, rühmlich ist es nicht, ne?
Das war auch schon mal einfacher. Ich sag 3.
Das ist offensichtlich sehr einfach, ja, ist richtig.
Das ist richtig.
Ja, ist richtig.
Das war überhaupt nicht einfach, es war blind geraten, Alter.
Blind geraten und getroffen.
Okay, ja, geil.
3 ist es, ja, mehr war hier nicht drin.
Good, very good.
Fing sehr charmant an, aber ließ uncharmant danach.
Ja gut, ist vielleicht auch das Problem.
You have the same taste and fun as a 75-year-old man.
Vielleicht siehst du hier wieder 10 Punkte drin, kann sein, ja. So, und ich weiß, dass jetzt noch ein Projekt von dir kommt. Ich werde dich hier natürlich nicht auslassen, sondern freue mich darauf, was du noch so mitgebracht hast.
Ja.
Bevor wir zu unserem gemeinsamen Projekt kommen.
Das hier ist der spanische Beitrag zu den diesjährigen Oscars. Mhm. Zumindest haben sie den eingereicht für den Best International Feature Film. Und es sieht sehr gut aus für diesen Film. Jetzt mal gemessen an den anderen Preisverleihungen und so weiter. Der hat einen ziemlichen Hype. Und kommt überall sehr, sehr gut weg und heißt Die Schneegesellschaft. Mhm. Society of the Snow im internationalen Raum, logischerweise aus diesem Jahr. Und wie schon gesagt, eine spanische Produktion für Netflix, wohlgemerkt. Regisseur Juan Antonio Bayona, Spanier, 23 Credits und der hat tatsächlich schon einiges gemacht, was wir von ihm kennen.
J.A. Also Bayona, ja.
Ja, ja. Hm? Oder J.A. Bayona, wie man offenbar sagt, als Mann von Welt.
Naja, ich kenne ihn halt unter dem Kürzel. Ich kenne ihn unter dem Kürzel, also seinen vollständigen Namen habe ich jetzt nur zusammengewandt.
Ja, siehst du, jetzt weißt du, wie er vollständig heißt. Wir hatten von ihm, glaube ich, Monster Calls und Jurassic World Fallen Kingdom haben wir auch gesehen.
Genau, Waisenhaus ist, glaube ich, auch von ihm.
The Orphanage, genau. Mhm. Und The Impossible war auch von ihm.
Ja, richtig.
Dieser Tsunami-Film.
Gute Range.
Ja, und wir haben wirklich schon einiges von ihm gesehen. Hat das geschrieben zusammen mit Bernard Villaplana und Jaime Marquez. Und auch dieser Film basiert auf realen Ereignissen. Vielleicht basiert Second Mary Make a Porno ja auch auf einer realen Geschichte von Kevin Smith. Deswegen vielleicht kommen wir in dieser Episode durch.
Alle Filme heute.
Ja. Naja, weil jetzt mal ohne Scheiß.
Inklusive der letzte.
Also du
basiert auf wahren Tatsachen.
Das ist zumindest, basiert er auf Folklore, was ja auch irgendwo einen realen Bezug hat.
Also manche glauben daran, das stimmt, ja.
Ja. Ja, aber das ist hier halt wirklich genau oder ziemlich genau so vorgefallen. Und zwar in den 70ern. Wir sind im Jahr 1972 und es geht um eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay. Und die soll für ein Spiel nach Chile gebracht werden. Das heißt, wir haben hier eine Besatzung von 45 Passagieren, also ein Rugby-Team plus Trainer und Co. und noch irgendwie ein, zwei Angehörige. Und da fliegt eben eine kleine Maschine vom Militär, also von der Luftwaffe, und soll eben die Mannschaft mal kurz nach Chile rüberfliegen. Müssen dabei also über die Anden. Und das ist wohl immer turbulent, über die Anden zu fliegen mit so kleinen Maschinen, weil es da halt fiese Witterungen gibt und das ist ja eigentlich bei allen Bergregionen so, da gibt's halt mitunter echt spannendes Wetter. Mhm. Und das ist eben mitunter ein bisschen tricky, da so dicht vor allem drüber zu fliegen. Und dann gibt's den katastrophalen Absturz und die Maschine stürzt auf einem Gletscher ab. Ja, von diesen 45 Passagieren überleben das 29. Das Problem ist, dass die jetzt halt echt an einem Ort festsitzen, wo sie selber nicht wegkommen, und wo sie leider auch nicht gefunden werden. Weil natürlich kriegen andere Leute mit, dass dieser Flug abgestürzt ist und nicht angekommen ist. Und natürlich werden Suchtrupps losgeschickt, Hubschrauber und Flugzeuge, die diesen Bereich, in dem sie den Absturz vermuten, abfliegen und absuchen. Jetzt musst du dir nur so vorstellen, dass das Flugzeug, so wie es inszeniert ist, sind die beim dichten Überfliegen der Anden, sind die an so einer Kante hängen geblieben und stürzen dann in so eine kleine Talsenke ab, wo sie halt leider auch ziemlich geschützt sind von den Blicken von den Flugzeugen, die drüber fliegen. Und ja, deswegen werden die da halt permanent übersehen. Ja, und jetzt geht's drum zu überleben. Und wie das dann ausfällt, das kann man sich schon einigermaßen vorstellen. Also es gibt ja dann bei dieser Sorte Film, egal ob das jetzt auf realen Dingen beruht oder nicht, relativ schnell wird dann das Essen knapp und dann natürlich muss man mit der Option spielen, eventuell essen wir die Leute, die dabei umgekommen sind.
Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
Ja. Ja, das ist hier wenig luxuriös. Das geht dann halt echt hart ans Überleben. Und das ist schon beeindruckend dargestellt.
Und das war der Titel von dem Film aus den 90ern, Überleben auf Deutsch, den ich auch nie gesehen habe, der diese Story schon mal aufgefasst hat.
Ja, der Film das Thema wurde schon zweimal verfilmt.
Zweimal sogar.
Mhm. Also dieser Überleben Alive im Original von 93, das ist ein amerikanischer Film mit Ethan Hawke. Mhm. Und dann gab es aber Survive, Ausrufezeichen, aus den 70ern, 76. Und das ist ein mexikanischer Film.
Okay, das habe ich nicht gewusst, dass es davor noch eine Verfilmung gab.
Ja, es gab davor sogar auch noch zwei Dokus. Eine von 2007, die heißt Stranded. Und dann gibt es noch eine I Am Alive, Surviving the Ants Plane Crash von 2010. Also ja, das Thema wurde schon öfter mal verfilmt. In diversen Formen. Und jetzt gibt es eben diesen Film. Und der ist schon echt beeindruckend, wie die diesen Überlebenskampf darstellen und auch so diese Gruppendynamik und wie die zueinander halten. Und natürlich gibt es dann auch den ein oder anderen Konflikt, weil natürlich dieses, gerade wenn es darum geht, jetzt essen wir andere Menschen oder Leichen, finden natürlich nicht alle gleich gut. Ja. Und das hat natürlich den ein oder anderen Konflikt zur Folge. Aber wie die das auch machen mit dieser Kälte, in der die sich befinden, weil das Problem ist halt wirklich die Nacht. Weißt du, weil tagsüber irgendwann kommt über diesen Bergkamm die Sonne rüber. In dem Moment, wo sie Sonne abkriegen, können sie auch draußen sitzen und dann ist das auszuhalten. Hm. Wenn die Sonne aber halt untergeht und die komplett im Schatten sind und dann da noch so ein Wind durchpfeift, dann kommen die halt, dann wird's halt echt schwierig mit dem Überleben. So, und es gibt dann noch einen großen Teil dieses Flugzeugwracks. Also ein großer Teil der Passagierkabine ist noch am Stück. Die verbarrikadieren die dann vorne und hinten, um das halbwegs dicht zu gestalten und gucken dann, dass sie sich da drin zusammenhorten, um möglichst viel auch Wärme zu bekommen und abzugeben von den anderen Menschen. Aber irgendwann geht es natürlich auch drum, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind die anderen Flugzeugteile unter Umständen sind. Gibt es da noch Wrackteile, mit denen wir irgendwie was anfangen können? Vielleicht liegt irgendwo noch Gepäck rum von anderen Passagieren, weil beim Absturz, beim Hängenbleiben an diesem Bergkamm hat es dann halt auch das hintere Teil, das Heck des Flugzeugs wurde halt abgerissen. Mhm. Dabei wurden natürlich auch gleich ein paar Leute mit rausgezogen. Und nach diesem Teil suchen sie dann auch irgendwann. Ja, aber wie die da schlussendlich, also das, da verrät man glaube ich nicht zu viel, wenn man verrät, dass von diesen 29 nicht alle überleben werden. Also von den 29, die ursprünglich überlebt haben. Weil die sind da eine ganze Weile, Alter. Die hängen da unterm Strich Monate fest. Hm. Alter. Und müssen dann schon auch selber dafür sorgen, dass sie gefunden werden. Weil das ist auch boah, ist so ein harter Moment, weil irgendwann finden die eben noch andere Wrackteile und dann ist dann Radio, was sie auch in Betrieb genommen bekommen. Das heißt, die hören dann irgendwann die Nachrichten über die Suchtrupps, die losgeschickt werden, sie zu finden.
Ja.
Und dann hören sie aber halt irgendwann auch die Nachricht, dass die Suche jetzt eingestellt wurde.
Oh, okay.
Und das ist so ein harter Moment, Alter. Hm. Deswegen, also es gibt hier schon vieles, wo du dich wirklich krass auch in die Situation versetzen kannst und es ist schon, es ist hart inszeniert und was der Sache auch, finde ich, sehr gut in die Karten spielt, ist, das sind schon alles ziemlich geile Typen, die hier besetzt haben. Weil du hast jetzt natürlich einen primär männlichen Cast und ich habe zumindest mal drei rausgeschrieben, von denen ich glaube, dass die, also da würde es mich sehr wundern, wenn nicht Hollywood ankommt und sich da diese drei Jungs abgreift, weil das sind zweifelsohne auch optisch echt gute Typen und die spielen ihre Sache auch alle toll, machen hier sowieso alle Beteiligten. Das muss man dem Herrn Bayona lassen, der hat das sensationell inszeniert. Und deswegen kann ich jetzt mal drei von denen stellvertretend nennen. Wir haben Enzo Vogrinčić. Klingt jetzt erstmal nicht so spanisch, aber der spielt hier Numa Turcati. Das ist die Figur, die auch als Erzähler durch den Film führt. Also den hören wir auch immer wieder aus dem Off und sehen ihn im On. Der erzählt uns dann aber so ein bisschen was über die Zeit, die sie da waren und so.
Dann weiß man ja gleich, er hat überlebt, oder? Wenn er der Erzähler ist.
Das kann man so nicht.
Kann man so nicht unterschreiben.
Nee. Mhm. Dann gibt es eine Figur, die heißt Fernando, genannt Nando Parado. Agustín Padilla spielt den. Und das sind alles Leute, ne? Also der erste hat 7 Credits, der hat 15 Credits, der nächste hat 5 Credits. Das sind alles jetzt noch nicht, die haben noch nicht die Riesensachen gemacht. Mhm. Kommen auch nicht alle aus Spanien. Also da sind auch Argentinier, Leute aus Uruguay dabei und so. Matthias Recalde ist noch der dritte im Bunde, der spielt Roberto Canessa. Und ich würde sagen, die drei, die stechen auf jeden Fall hervor. Also, wie gesagt, die spielen hier, der ganze Cast ist super. Aber bei den dreien würde es mich sehr wundern, wenn wir die nicht bald in anderen Hollywood-Filmen sehen.
Mhm. Interessant.
Ja, weil das sind schon wirklich gute Typen. Weil, ne, jetzt in der Handlung sind die alle um die Anfang 20.
Mhm.
Und die Schauspieler, ne? Ja, ähnlich alt, logischerweise. Deswegen, also echt gut besetzt. Und das ist diese Sorte Film, das würde mich nicht wundern, wenn, also der hat zumindest das Potenzial, dass das so ein diesjähriges Im Westen nichts Neues wird. Also, mhm, dass der nicht nur die Nominierung für den besten internationalen Featurefilm bekommt,
sondern darüber hinaus, ne?
Sondern noch in etlichen anderen Kategorien nominiert wird, weil ein paar Sachen sind hier schon echt gut gemacht.
Klingt doch so, als könnte es da vielleicht nochmal ein amerikanisches Remake geben, wenn der wirklich ein Hit wird oder so, dass man sagt.
Meinst du, das wäre schon wieder Zeit für eins?
Naja, der.
Ein gutes letztes 30 Jahre her, ne?
Naja, und vor allem genau, und der amerikanische Markt mag ja die Native Language und die mögen ja keine OVs und keine Synchros. Insofern ist das ja.
Mhm.
Machen die ja gerne auch zeitnah, so wie bei, wie hieß er denn dieser Film? Mit dem. Den wir hier hatten mit diesem Typen an der Funke, der die ganze Zeit irgendwie dieser dänische Film.
Ach so, ja.
Der dann auch nochmal mit
Nightwatch. Nee.
Nee, Nightwatch war das nicht.
Ach, wie hieß der denn? Ja, aber ich weiß, welchen du meinst.
Ja, der dann mit Jake Gyllenhaal nochmal verfilmt worden ist. Und insofern, das könnte auch so einer sein, der nach 2-3 Jahren vielleicht ein amerikanisches
Film. Ja, aber ich kann mir, also wenn sie das neu machen wollen, dann müssen sie schon auch ein bisschen tiefer in die Taschen greifen, glaube ich, weil das ist natürlich eine Ecke aufwendiger als jetzt das Ding mit Jake Gyllenhaal.
Aber es ist immersiv, sagst du.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass mit Spanisch hast du es in den USA wahrscheinlich nochmal einen Ticken leichter als mit anderen Sprachen.
Ja.
Da gibt es ja schon auch einen Markt. Deswegen, ja, mal gucken. Also, groß überraschend ist es eh nicht. Wird ja alles geremaked, früher oder später.
Das stimmt.
Ja, aber ich bin sehr gespannt, wie der jetzt bei den Oscars performen wird.
Mhm.
Und ob überhaupt und so, werden wir sehen. Also ja, es ist immersiv. Aber jetzt kommen wir mal zum Knackpunkt. Die Chose geht 2 Stunden 24.
Mhm.
Und es gibt zwar so einen kurzen, die springen am Anfang nochmal ganz kurz zurück und zeigen halt, wie diese Rugby-Mannschaft überhaupt dann da in die Anden gekommen ist. Also einen ganz kurzen Vorlauf gibt's.
Next Goal Wins hat man in den ersten 10 Minuten nochmal, ja.
Ja, das,
im Schnelldurchlauf.
Das nicht unbedingt. Aber da sehen wir sie halt noch alle mal irgendwie glatt rasiert und halt erfahren halt kurz, wer so welches Standing in dieser Mannschaft hat und dann geht's aber auch schon los. Und deswegen,
Character Building,
du bist wirklich halt über die meiste Zeit des Films bist du da im Schnee mit denen. Und wie gesagt, der Film geht 2 Stunden 24. Das ist nicht wenig.
Mhm.
Das Ganze ist Rated R. Und ja, wie gesagt, auf Netflix.
Interessant. So, ich lache da natürlich drüber, nachdem ich 3 Stunden 15 Reds gesehen habe.
Hast du das eigentlich in einem Rutsch durchgeguckt? Das machst du ja auch nicht immer.
Nee. Ja. Aber meine Frage ist, weil du das jetzt so ein bisschen betont hast, also ist das, merkt man an Längen?
Naja, weil deswegen habe ich auch gerade bei dir jetzt nochmal nachgefragt, weil ich finde das nämlich schon bei Filmen mit so einer Lauflänge oder im Endeffekt alles, was über 2 Stunden geht, finde ich, ist nämlich schon auch wichtig, hat man das in einer Sitzung geguckt oder hat man das irgendwie aufgeteilt, weil das Pacing bei so einer Lauflänge dann ja schon irgendwie stark ins Gewicht fällt.
Ja.
Und deswegen, ich weiß nicht, ob der wirklich diese vollen 2,5 Stunden gebraucht hätte oder ob man da nicht gegebenenfalls eine Viertelstunde, 20 Minuten hätte kürzen können. Deswegen doch, ja, ich habe da Längen wahrgenommen.
Okay.
Aber ich fand auch wirklich vieles auffällig gut, weil ich mir einbilde, dass deswegen, ja, es wäre spannend, jetzt mal live zu gucken, weil der kann's, ich bilde mir ein, der kann nicht besser sein, weil das, die Amis machen dann ja schon gerne sehr viel mit Pathos bei sowas. Und wenn dann da Leute sterben, dann wird das immer extrem ausgestellt und so. Und also hier gibt es schon eine Phase, wo halt wirklich wie die Fliegen, so einer nach dem anderen, zack, 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 sterben die Leute weg und da ist wenig bis gar kein Pathos. Und das mag ich dann natürlich sehr an so einem Film.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, spielt er sogar Chris O'Donnell mit in dem Film neben Ethan Hawke, was ja, ah, ja? Einer der größten Schauspieler der 90er ist. Insofern ist ein weiteres Argument, warum man den gucken soll.
Ja, ja, mal gucken. Eigentlich wäre es schon auch spannend, den jetzt zeitnah zu sehen, um dann einen guten Vergleich zu haben. Ja. Naja, aber so mag ich das, weil es halt einigermaßen rough, ne? Und das eben, die verzichten in meinen Augen weitestgehend auf großen Pathos. Auch dieser Film kommt nicht komplett ohne aus. Würde mich aber eben auch wundern, weil bietet sich natürlich an. Ich meine, das ist eine reale Geschichte. Das war, also gerade in Uruguay und Chile und so, war das halt jahrzehntelang Thema, ne? Also logisch. Vor allem, Alter, muss es mal geben, auch für die Leute, die diese Suchtrupps irgendwie koordinieren und so. Das wird hier nicht thematisiert, ne? Also wir sehen von der anderen Seite, das ist nicht so gemacht, dass du hier dann auch immer wieder die Angehörigen siehst, die dann irgendwie leiden oder so, sondern wir sind nur bei denen. Und ich habe mir das dann aber so vorgestellt, ey, wenn du dann irgendwie derjenige bist, der sagst, so, jetzt haben wir irgendwie, keine Ahnung, 4 Wochen gesucht, da kann niemand mehr leben, wir brechen das jetzt ab. So, wir stellen die Suche ein. Und dann hörst du irgendwie ein paar Wochen später, da haben ein paar überlebt, so, und die haben im Endeffekt selber dafür gesorgt, dass sie da rauskommen. Digga, da wirst du auch nicht mehr froh, ey.
Naja, das stimmt. Schon unterlassene Hilfeleistung.
Ja, big time. Na. Ja, also eben, ist nach wie vor ist eine harte Geschichte und toll umgesetzt. Ich mochte den.
Die Schneegesellschaft, okay. Ja. Merke ich mir mal vor.
Ja, wirst du ja wahrscheinlich spätestens, wenn er Oscar nominiert ist, auch gucken.
Hast du ja jetzt gesehen hier. Banause hat ihn ja schon abgedeckt. Gucken wir mal.
Okay. So, Punkte. 7,9 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 71. Und Letterboxd 4,1. Mein Lieber. Da sind die Fans.
Ich entscheide mich für die 8,5.
Ich bin mal 8.
8?
Ja.
Na, war auch noch in der Range drin.
Ja, das ist schon echt ein guter Film. Also, hab ich tatsächlich so nicht erwartet.
Ach so?
Ja, ich dachte, das ist jetzt wieder... Also wobei, kollidierte so ein bisschen damit, dass der für Netflix gemacht wurde, aber ich hatte im Vorfeld Schiss, dass das jetzt wieder eben die Sorte Film ist, wo die Kritik irgendwie was feiert, was ich aber völlig überzogen finde.
Tja, ist nicht alles schlecht, was auf Netflix läuft. Ich meine, Maestro haben wir jetzt auch aktuell. Ja. Jetzt haben wir noch einen Kandidaten, also doch mal ein bisschen genauer hingucken.
Ja. So, jetzt hast du noch was. Nein.
Jetzt umgekehrt, oder was? Jetzt soll ich mir noch einen aus dem Arsch ziehen. Nein, wir haben jetzt beide 2 Rezensionen gehabt, das reicht. Geil. You're doing that thing where you pretend to know more than everyone else in the
world. Besser Poser.
It was so weird.
Ja, immer das Gleiche.
Tja.
Ja.
Ja, ist doch schön, dass zumindest einer hier den Überblick hat, was unseren Ablauf angeht.
Ja, wenn wir beide keinen Überblick hätten, das wäre auf jeden Fall sehr komisch.
Das könnte lustig werden, ja. So, jetzt haben wir noch einen gemeinsamen.
Ja, wir begrüßen unseren Kumpel Zero Famous im Auftragssupporter-Paket.
Yes,
also hello. Er ist aufgestiegen, insofern hat ganz gnädig hat er verzichtet auf seinen Öffnungsfilm, weil er irgendwie mit einem Monat irgendwie dazu gestoßen ist. Aber das ist jetzt sein erster offizieller Auftragsfilm im Monat Januar, den wir für ihn besprechen. Insofern schönen Gruß, ein Kollege, hat auch einen eigenen Filmkanal, ist bei diversen Podcasts unterwegs. Also Planet der Filmaffen heißt der andere, der zweite heißt Filmtauchen-Podcast. Mhm. Oder Filmtieftauchen, wie man sich sicher, Filmtauchen oder Filmtieftauchen. Und er hat auch einen eigenen Kanal, also insofern bei Instagram gerne mal Zero Famous googeln. Der macht auch eigene Filmreviews und Rezensionen und der Kerl ist auch diesen Monat live bei uns. Also da könnt ihr ihn
mal kennen. Instagram Zero Famous googeln, ey. Da, in der Formulierung merkt man, wie alt du bist.
Stimmt, ja.
Im Internet wird alles gegoogelt.
Es wird alles gegoogelt, egal auf welcher Seite. Für mich ist das googeln.
Das ist so groß, ey.
I've never met anyone with such a total lack of skills.
Da fällt mein Alter fällt zusammen jetzt mit Technik ist. Also das ist auf jeden Fall keine gute Kombo, so beides zusammen.
Ja, aber das lässt beides entsprechend tief blicken, ist herrlich.
Zero wohlgemerkt mit S, wie Siegfried. Also S-E-R-O. Ja.
Zero.
Zero, schönen Gruß an Zero und sein Film heißt Pompoko.
Yes, Pompoko.
Und
wir raten.
Wir raten.
Du darfst anfangen.
Ich sag, du bist bei einer 6. Mhm.
Ich hab dich mit 8 Punkten notiert.
Okay.
War ich wohl ein bisschen übermütig. Aber ich bleib dabei.
Er bleibt dabei mutig, wie er ist.
Ja. Voll Gangster.
Und es ist jetzt eine Episode her, dass wir mit Classic Dave oder dass Classic Dave uns hier über den neuen Studio Ghibli-Film berichtet hat. Mhm. Der Junge der Reihe. Das ist auch ein Studio Ghibli-Film, wohlgemerkt, aber nicht von Großmeister Miyazaki.
Ja, und das finde ich so lustig daran, weil du, als Dave über den Film gesprochen hast, noch erwähnt hast, dass man die Ghibli-Filme, die nicht von Miyazaki sind, unterscheiden kann von denen, die es sind. Und da hast du ja noch Grave of the Fireflies auch erwähnt.
Ja, lustigerweise schon. Und das ist ja der Macher, ja.
Genau. Und der ist nämlich von Isao Takahata und von dem auch dieser hier ist. Mhm.
Drehbuch und Regie von ihm.
Und deswegen ganz geil, dass wir den jetzt gucken durften, weil ich kannte den noch nicht.
Ich auch nicht.
Ach, okay.
Super. Also nicht nur, dass ich den nicht kannte, sondern ich habe noch nie mal was von dem Film gehört. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist wirklich einer von den Filmen, wo ich der Meinung bin, dass ich noch nie was davon gehört habe, also.
Doch, von dem hatte ich gehört, was ich dann in der Recherche, ich wusste, dass es den gibt, was ich aber in der Recherche festgestellt habe, dass Isao Takahata schon mal Oscar nominiert war für einen anderen Film, aber The Tale of the Princess Kaguya und den wiederum, von dem ich noch nie was gehört.
Okay, ich auch nicht.
Den kennst du auch nicht, nee. Okay.
Ich habe auch geguckt, ob der in meiner Ghibli-Box drin ist, aber da sind tatsächlich nur die Miyazaki-Filme drin. Also alles, was so links und rechts ist, ist da nicht.
Boah, das ist aber krass, weil gerade Grave of the Fireflies ist ja schon auch ein fetter Film.
Ja, der ist super. Aber die müsste ich mir dann alle extra zulegen, wenn ich da die Sammlung vervollständigen will.
Okay, okay. Naja, also Takahata, 2018 gestorben, mit 82, hat 30 Filme gemacht, oder zumindest 30 Credits in seiner Vita. Mhm. Und Grave of the Fireflies hatten wir hier schon und jetzt eben Pompoko aus dem Jahr 94.
Genau. Und wie so oft in den Ghibli-Filmen geht es um den Kampf Mensch gegen Natur. Mhm. Diesmal steht eine Gruppe von Marderhunden, wie sie hier genannt werden, im Vordergrund. Das sind eigentlich so eine Art Waschbären von Optik. Die männlichen erkennt man auch leicht an den recht markanten Eiern, die im Bild sind. Also kann man gut unterscheiden.
Ich habe so gefeiert, dass die alle Eier haben, Alter.
Das fand ich schon, erstmal fand ich es ein bisschen ungewohnt.
Ja, ich auch. Erst
und dann dachte ich so, okay.
Aber diese Marderhunde, eben, wie du schon gesagt hast, scheinbar eine spezielle Spezies von japanischen Waschbären.
Genau, also nicht zu verwechseln jetzt mit normalen Mardern, sondern...
Nee, sehen auch mehr aus wie Waschbären.
Die sehen auch aus wie Waschbären, also da kann man sich so ein bisschen optisch daran orientieren.
Wie heißen die nochmal im Original? Irgendwas mit T?
Tanuki.
Tanuki.
Tanuki heißen die im Original. Und der Lebensraum wird bedroht. Das ist, also wir sehen am Anfang, das ist so ein Berg mit vielen Feldern, da sind Bäume, da ist ein Wald und das wird alles niedergewalzt, um Wohnhäuser zu bauen für die bösen Menschen.
Genau, das ist ein Teil von Tokio.
Genau.
Tama Hills. Und wir sind in den 90ern.
Richtig, wir sind in den 90ern und jetzt ist es wichtig zu wissen, einige der Marder, nicht alle, haben Special Skills. Die können, neben Füchsen übrigens, die das auch beherrschen, einige wenige Katzenarten, wie hier erwähnt wird, können die ihre Gestalt verändern. Das sind so Gestaltenwandler und werden dann zu Gegenständen, zu anderen Tieren, sogar zu Menschen.
Naja, also eigentlich wird erzählt, dass sie das im Ursprung alle können. Mhm. Das ist nur so eine mystische Fähigkeit, die ja über die Generationen immer mehr verloren ging. Und deswegen können die Alten wissen da noch besser Bescheid.
Ja.
Und manche können das dann anderen auch beibringen. Und da gibt's ja auch so ein bisschen Trainingsmontage, wie die das versuchen und manche das wieder lernen und ja. einige das eben besser lernen können als andere. Und es ist aber generell so eine Fähigkeit, die diese Marderhunde mal alle konnten.
Ja, ja, aber mittlerweile ist es so, dass auch trotz Training und Beibringen beherrschen
ja,
das einige.
Ja, eben, manche sind einfach vollkommen untalentiert.
Richtig, das muss man.
Das finde ich halt auch lustig gezeigt, wie sich das äußert bei denen, die es nicht so drauf haben.
Ja.
Ja, fand ich geil.
Definitiv. So, und diese Kräfte sollen natürlich benutzt werden, und dann so ein Guerillatrupp fast schon zusammengestellt werden, um der Menschheit den Krieg zu erklären und um ihre Natur zu verteidigen und dieses Fleckchen, was noch grün ist, eben zu verteidigen gegen die Menschen. Und das wäre nötig mit Gewalt.
Mhm.
Ja. Das ist eigentlich die Handlung, oder?
Ja. Ja, was? Gentrifizierung aufhalten.
Gentrifizierung aufhalten und diesmal nicht eben so in friedlicher Art und auch nicht wie bei unten am Fluss einfach wegrennen.
Wobei Gentrifizierung heißt das hier ja nicht. Das ist ja eigentlich erstmal eine normale Besiedlung, die hier stattfindet. Aber ja.
Ja, aus also, der Perspektive der Tiere ist natürlich Gentrifizierung. Also
ja, schon. Ja.
Die find's nicht so geil. Was ich super interessant finde, ist die Animation der Marderhunde, die sich teilweise in einer Szene sogar komplett verändert.
Ja.
Weil du hast einerseits diesen realistischen
Ansatz. Nach Stimmung
auch. Ja, nach Stimmung. Du hast diesen realistischen Ansatz, wie bei unten am Fluss, mhm. wo die halt wirklich so als Tiere gezeigt werden, die auch nicht reden in dem Moment.
Ja.
Und dann geht das über in so eine Comic-Optik, wo die halt auch Kleidung tragen und miteinander kommunizieren,
mhm.
bis hin zu so einem rudimentären
Zeichenstil. Ganz abstrakt, ja.
Total abstrakt. Also wo es so aussieht, ja. als wenn es einfach nur so Skizzen sind von irgendwelchen Tieren.
Ja. Geht wirklich hin, bis fast nur noch so eine Silhouette ist und so, ja.
Ja.
Und das wirklich abhängig von Situation und Stimmung, fand ich auch super abgefahren.
Gerade bei dieser Schlachtszene verändern sich ja mhm. dann, und dann dachte ich so, okay, alles klar, also diese Rudimentären sind zum Beispiel die auf die Fresse kriegen, das sind die Opfer, die
ja.
auch nicht verwandeln können, sondern das sind die Schwachen.
Mhm.
Und das ist schon geil, dass das nochmal grafisch irgendwie gezeigt worden ist. Ja.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, wie das in der japanischen Kultur ist und ob das jetzt eine andere Art von Erziehung ist. Aber ich würde jetzt sagen, was europäische Animationsfilme oder Zeichentrickfilme angeht, ist der Film für die ganz Kleinen teilweise zu gruselig und teilweise auch zu brutal.
Aber ja, das sagen wir doch bei ganz vielen Ghibli-Filmen, dass das zum Teil inhaltlich viel zu krass ist.
Für ja, hier werden Marder auch ermordet und überfahren ja, und so. Das ja. ist schon, und das wird gezeigt. Also ja. schon nicht ohne, oder?
Also ein PG-Rating hat er in den USA.
Mhm.
Stimmt, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was er in Japan für ein Rating hat. Können wir nicht mal machen.
Ja, gute Frage. Aber es ist halt eine ganz andere Kultur. Ich weiß ja nicht, ob die da so groß, weißt du, ob das für die normal ist, dass man eben...
Also das merkt man ja sowieso, wenn man sich Animes anguckt, dass die in Japan auf jeden Fall andere Richtlinien haben als jetzt zum Beispiel in den USA. Weil schon wirklich Mangas, die für Kinder sind, zum Teil halt echt blutig sind. Und das... So, jetzt gucken wir mal. Was der in Japan für ein Rating hat, also in Deutschland 6, Japan G. Was ist ein G-Rating in Japan?
G.
Ich finde es auch geil, die Begründung für das PG-Rating. The raccoon balls are big.
Okay, so steht's dann. So ja. steht's dann in dem Schrieb.
Es gibt, also hier werden ja eben noch immer unterteilt, ne, bei Sex and Nudity, Violence and Gore und so. Und bei Sex and Nudity steht eben, the raccoon balls are big. Und dann noch, the raccoons are occasionally naked, but not sexualized. Und dann in Klammern, though testicles are always clearly depicted throughout the film as raccoons stand on two back feet.
Die haben ja dann sogar, also im Laufe einer bestimmten Kampfhandlung haben die sogar eine bestimmte Funktion,
ja,
die dann...
are referred to and are sometimes part of the transformation process. Ja, weil eben so, kennst du Puppetry of the Penis?
Nee, kenn
ich. Oha, Alter, google das.
Okay.
oder geh direkt auf YouTube und gib Puppetry of the Penis ein.
Hört sich spannend an.
Das sind so zwei Jungs, die, ich wollte mir das mal reinziehen, weil die haben, hatten dann auch in Berlin Shows und so. Mhm. Ich glaube, es sind Australier oder Amis und die touren damit rum. Und die haben eine Show, wo die mit ihren Penissen lustige Dinge machen.
Ach, es sind wirklich ihre Penisse?
Ja, Mann.
Ich dachte, die haben so Handpuppen, die aussehen wie Penisse.
Nein. Und der zieht dann so seinen Sack und dann macht er den Eiffelturm.
Nicht dein Ernst?
Ja, ja, doch.
Alter. Und das wolltest du dir live angucken?
Großartig, natürlich, Alter.
Großartig. Der Lee, Alter.
Und naja, ich musste voll dran denken, weil also als die hier mit ihren Eiern irgendwie so Flugeinlagen hinlegen, also das hat mich schon sehr an Puppetry of the Penis erinnert.
Das war schon recht kreativ auf jeden Fall für einen Animationsfilm. So habe ich das noch nicht gesehen, ey.
Ja. Oh, ist so geil, Alter. Warte, was steht da noch? It's commented that is the breeding season of raccoons, but we don't see any act, although it's implied, nothing sexual. Hm. Ja, nee, also
da, also ich sag mal, wenn wir jetzt
hier, auf die Eier.
Wenn wir jetzt hier natürlich noch eine Emanzipationsbotschaft mit rein interpretieren wollen, es gibt natürlich auch gewisses Balzverhalten zwischen den männlichen Mardern und zwischen den weiblichen Mardern. Also die weiblichen Marder sind dann ausschließlich beschäftigt, einfach die männlichen abzuwehren. Und die Avancen da irgendwie abzuwehren und zu sagen, nee, sorry, und hau mal ab und dann immer die so wegzuschieben und weißt du, und irgendwie wegzurennen. Da dachte ich auch so, ja gut, ist so ein bisschen Balzverhalten wie im Club. Aber ja, ist alles sehr, sehr vereinfacht dargestellt.
Alter, aber ich find's krass, die Nummer, die Schlägerei mit den Eiern ist tatsächlich bei Violence and Gore und nicht bei Sex and Nudity.
Da steht das drin.
Ja, weil da steht, there's a fight.
Kannst du jetzt spoilern, was mit dem passiert? Ich finde es ja sehr überraschend.
Ach so, okay, dann lassen wir es, gut.
Ja, ich würde es nicht verraten wollen. Das ist dann schon, ein kleiner Aha-Moment, wo du denkst, okay.
Oh, die Beschreibung ist auf jeden Fall schon der Hit. Ey. Ja, dann lest euch das nicht durch, bevor ihr den Film guckt.
Ja, wie fandst du das?
Wie witzig. Ich fand das großartig.
Fandst du großartig?
Ja, Mann. Ich habe das gefeiert. Ey. Ja, weil ich finde das unglaublich kreativ.
Ja, ja, ist es.
Also zum einen finde ich, das ist natürlich auch eine schöne Botschaft, die der Film erzählt, weil es ja schon auch irgendwo drum geht, nicht Fortschritt um jeden Preis aufhalten und die Natur schützen, weil so geht das anfangs ja los, aber irgendwann landen sie ja auch bei einem Kompromiss, wo es heißt, ja, wir müssen halt gucken, dass wir das einvernehmlich, das ist so, dass es für alle Beteiligten cool ist.
Ja.
Im Idealfall leben wir in Harmonie. Und so, und das finde ich, wird ja dann schon auch stellenweise so ein bisschen traurig, wenn man dann so sieht, was so die einzelnen Schicksale sind von den Marderhunden und die, die eben dieses Verwandeln drauf hatten, was oder gut drauf hatten, ne, was wie die sich entschieden haben dann im Verlauf der Zeit und die, die es nicht so gut konnten, was die dann machen mussten und so. Und dadurch hat der schon auch, finde ich, eine hohe emotionale Komponente. Aber ich finde den eben auch, was der so die Message und was den Inhalt angeht, halt echt cool. Und im Rahmen dessen finde ich das wahnsinnig kreativ.
Mhm.
Also wie die abgehen mit diesen Verwandlungen und also die, allein dieser Plan von diesen Waschbären oder Marderhunden, sich zu wehren und wie die dann mit ihren Möglichkeiten abgehen, Alter.
Und da hast du auch verschiedene Typen. Die einen wollen es ja eher pazifistisch angehen, ja, und dann hast du welche, die sind total aggressiv und sagen töten, ja, töten, töten.
Und deswegen finde ich das auch so cool, als ich dann hier in Trivia Facts gelesen habe, dass diese Namen, die die haben, auch eine entsprechende Bedeutung haben, was ihre Persönlichkeit angeht. Dass dann eben Oroku Feuerball bedeutet oder dieser Shukichi ist so das positive Schicksal. Der ja übrigens an Takahata angelehnt ist. Ne? Das dann sowieso. Und Gonta, dieser Aufbrausende, der ist ja an Miyazaki angelehnt. Und da hat er sich ja selber immer wieder wohl gegen gewehrt,
ja, ne?
Dass Gonta an ihn angelehnt ist und weil das halt so ein aufbrausender Typ ist und das endete wohl echt in Tränen. Also finde ich lustig, dass Miyazaki das Ding nicht auf sich sitzen lassen wollte.
Also,
also so mit dieser unterschiedlichen Mentalität von denen und so, ich fand das alles sehr cool.
Hätte ich nicht gedacht. Also ich finde ihn auch wahnsinnig fantasievoll, gerade diese Geisterparade, die dann irgendwie gestartet wird, weißt du, wo die sich dann in allen möglichen Sachen verwandeln und dann so durch die Städte ziehen und die Menschen dann mit staunenden Blicken links und rechts das Ganze beobachten, das treiben.
Ja.
Er ist allgemein in vielen Momenten toll animiert, wo diese drei Alten zum Beispiel in Menschengestalt hat,
Alter,
die so abgefahren
so
sind,
cool,
wie die durch die Stadt laufen, wie geil diese Stadt aussieht und die Naturaufnahmen an sich sehen ja auch toll aus, so, weißt du, wenn die dann, also es ist richtig
diese
gut.
Diese Alten sind eh die coolsten, ne, mit was für einem Style die da ankommen.
Super geil, ja, richtig Swag.
Ja.
Ja. Aber er ist halt manchmal auch etwas anstrengend und er ist halt auch nicht kurz mit den 2 Stunden Laufzeit, die er knapp hat. Das ist so bei meiner Manko-Seite und dann dachte ich so, okay, du wirst den anstrengend finden, dachte ich so, über die 2 Stunden und das wird dir wird in vielen Momenten vielleicht nichts geben. Und dachte, dass du da eher auf die Uhr guckst. Hätte ich nicht gedacht, dass der so gut bei dir wegkommt, muss ich zugeben.
Nee, ich fand das echt sehr abwechslungsreich. Also auch wenn die Bedrohung und was sie verursacht natürlich sich immer wiederholt, die versuchen es dann ja immer auch wieder anders. Oder so dieses Wehren macht ja auch eine Entwicklung durch. Wie du schon gesagt hast, die Mentalität der einzelnen Marderhunde, da verschiebt sich ja auch was im Laufe der Zeit.
Ja, das stimmt. Und wenn man den Film mal wirklich gegenüberstellt zu so einer Disney-Produktion, dann sind die schon viel kreativer und komplexer und so. Und die Story ist halt abgefahren so.
Ja, ja.
Also diese Disney und diese amerikanischen Produktionen, die sind halt komplett, das ist halt irgendwie linear, so, weißt du, das ist halt fast schon langweilig. So,
wenn gut, jetzt könnte man hier natürlich auch wieder mutmaßen, inwiefern diese Folklore, auf der das basiert.
Klar.
Inwiefern das halt Bestandteil des Landes ist. Und
ja, wenn auch jeder die wohl jeder kennt.
Ja, und so. Eben. Und wenn du mit sowas aufwächst, dann kennst du wahrscheinlich diese Geschichte und dass man irgendwie diesen Marderhunden nachsagt, dass die sich halt verwandeln konnten und so. Weißt du, vielleicht bedient er da irgendwie was, womit du als Kind in Japan unter Umständen eh aufwächst.
Ja, unterm Strich ist es ja eine Fabel. Es geht ja auch um diesen Fuchs, der Verführer ist praktisch in dem Moment. Und der sagt so, pass auf.
Finde ich auch cool gemacht, wie du die Füchse, die sich verwandelt haben, halt auch schon erkennst.
In Menschengestalt.
Weil die gleich sowas, die haben gleich sowas Hinterlistiges.
Ja, total gut. Schon geil.
Ja, ich fand den super.
Hätte ich nicht.
Und der hat mich halt auch, aber das passt zur Zeit und dieser Animationsstil, auch wenn sich das dann je nach Szene so ein bisschen verändert, Großen und Ganzen, wie es animiert ist, hat mich das halt auch sehr an die ganzen animierten Serien erinnert, die es so in den 80ern und 90ern gegeben hat aus Japan.
Das hast du ja meistens als Negativpunkt aufgeführt, dass dich dazu sehr an Heidi und den Serien von damals erinnert, so die Optik.
Nö, negativ ist das eigentlich nie.
Nee?
Nö.
Weil ich erinnere mich, dass du bei vergangenen Rezensionen, gerade bei Miyazaki, gesagt hast, irgendwie.
Also,
ich glaube,
bei Grave the Fireflies war das auch so. Dass, okay. Dass der mich irgendwie eben an Heidi oder Pantau oder was gab's da noch alles.
Ja, Pantau ist jetzt kein Zeichentrickfilm.
Wie hieß denn? Tau? Nee, wie?
Tau Tau hieß der Panabär.
So rum.
Oder
okay, siehst du.
Pinocchio war ja auch der gleiche Zeichentrickfilm.
Ja, genau. Stimmt. Da ist so in dem Stil.
Sindbad.
Ja. Stimmt, Alter. Ja. Stimmt. Der Panda hieß Tau Tau.
Ja. Ja, klar. Ja.
Doch, also ich mochte das.
Cool. Freut mich. Jetzt nicht fürs Punkt geraten, aber.
Dieser Outro, der Song, der im Outro oder im Abspann läuft. Digga, das ist doch Champs-Élysées.
Echt?
Nur schneller und natürlich mit japanischem Text und also anderen Text offensichtlich.
Habe ich nicht rausgehört.
Musst du nochmal hören. Im Hinblick auf.
Spiele ich vielleicht heute Abend im Club nochmal laut und dann höre ich mir das nochmal an.
Pompoko. Outro-Song. Geil.
Pompoko Outro-Song, ja.
Banger in Berliner Clubs.
Wird ein Hit. vielleicht nochmal, was die Sprecherriege angeht, zumindest englischerseits, was die englische Version angeht. Da haben wir zwei bekannte Namen zumindest, die ich gefunden habe. Clancy Brown und J.K. Simmons.
Ja, John DiMaggio kennt man schon auch. Der spricht verdammt viel. Aber ja, fand ich auch abgefahren.
Jetzt nicht so die Mega-Starige, wie jetzt zum Beispiel auch als was Dave hier vorgelesen hat aus der letzten Episode. Die Sprecherriege von dem letzten Miyazaki, also die ist ja, das ist ja wirklich A-Riege.
Ich glaube, das wurde auch immer krasser über die Jahre, ne? Weil eben gerade weil diese Ghibli-Filme immer wieder auch bei den Oscars in Erscheinung treten. Und
wollten
so.
Irgendwie alle mitsprechen, ja.
Ich glaube, das ist ein Prestige halt auch gewachsen über die Jahre.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch mal einen Film gesehen, wo Miyazaki die Pixar-Studios besucht und der wird da, so ein Gott wird da empfangen und alle wollen ihm die Hand schütteln und für die ist dann natürlich, für jeden alle, die so Animationen machen, für die und die ganzen Zeichner, für die ist dann natürlich, für die war es eine große Ehre, den zu treffen.
Ja, denke ich mir.
Ja. Schon eine Größe.
Naja, vor allem, auch wenn es nicht die Größenordnung von Disney hat, du erkennst halt sofort einen Film von diesen Studios.
Total, ja.
Weißt sofort, dass das ein Ghibli-Film ist.
Schon echt einen eigenen Stil. Ja.
Ja, Pompoko. Voll gut. Wer hat uns den aufgetragen?
Zero Famous.
Ach, stimmt, genau.
Guter Einstand.
Ja, vielen Dank dafür. Ich hatte hier eine Menge Spaß.
Ja, dann hast du schon mal ganz gut gepunktet mit deinem ersten Auftragsfilm. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, der hat noch was in der Richtung jetzt für Februar nochmal in den Ring geworfen. Irgendwas mit Katzen, Katzen-Content. Und ich glaube, das ist auch irgendwas aus der Ecke.
Okay.
Aber wir lassen uns überraschen. Wir gucken dann, wie es weitergeht. Scheint ja ein großer Fan zu sein und ist auch in einer Bubble mit den 4,5 Sternen, wie er den gelockt hat, ist auch ganz oben mit dabei. Also alle anderen, die den gelockt haben, sind da drunter.
Er ist bei 4,5.
Er ist bei 4,5.
Ja, bin ich nah dran.
Das ist ja mal ein Plot-Twist. Wie viel gibst du?
8,5.
8,5?
Ja.
Das Highlight dieser Episode.
Wo bist du gelandet?
7,5.
Okay. Halb miesen für mich. Ja, dann lesen wir noch die anderen Punkte vor. Mhm. 7,3 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 77. Letterboxd 3,7.
Ja. Unsere Punkte haben wir schon genannt. Mhm. Und dann können wir jetzt wieder mal eine traurige Abrechnung für mich hier zusammenrechnen.
Hast du schon erahnt, dass das nicht so gut lief heute?
Naja, ich habe gemerkt, dass da dass von die eine Nullrunde nach der anderen kam und ich in jeder Runde irgendwie verkackt habe. Insofern.
Ach komm, ich hatte eine Nullrunde. Zwei Nullrunden hatte ich.
Von dreimal raten hattest du zwei Nullrunden.
Von viermal
raten. Ach ja, von viermal raten, ja. Na gut, 50%. Ja. Wie viele Nullrunden hatte ich?
Eine.
Ist ausbaufähig.
Ja.
Bei wie viel sind wir?
Du hast 4,5 miese.
Er muss sich schon das Lachen verkneifen. Ne?
Entschuldige, ich gebe mir Mühe. Und ich habe einen.
Knapp.
Mhm.
Wieder eine sehr knappe Kiste. Ich drück bei den hier.
I know this feeling. I was here before.
Ja, no shit.
Kann das sein?
Ach, ja.
It's my emotional cheat day. I am removing myself from this conversation.
Ich kann dazu nichts mehr sagen. Das ist
ein guter Plan. Ich möchte mich auch von der Conversation removen. Auf jeden Fall.
Ja, weil also bei so einem Abstand ist es auch noch nicht mal so, dass ich... Also was, ich kann ja nicht groß entgegenwirken.
Das ist das Vorherraten, größtenteils. Also
ist jetzt auch nur. Also du lagst einen halben Punkt daneben und den anderen hast du richtig bei den beiden Projekten, die ich erst vorgetragen habe.
Ja.
Und beim Vorherraten hast du jetzt einmal 1,5 und einmal 2,5 daneben.
Das ist öfter so, dass ich mich da verschätze bei dir. Ja. Definitiv. Also gerade jetzt bei Pompoko dachte ich so, der wird die nerven.
Mhm.
Hat aber nicht, sondern eher das Gegenteil.
Ja. Ja.
Schon krass, da verhaue ich mich auch immer wieder.
Mhm.
Ich kenne dich nicht, selbst nach 350 Episoden.
Strange, wirklich strange.
Da geht noch was.
Also Alter, das ist doch voll der Trip, dieser Film. Und ich meine, hier gibt es die Viecher, die sich die ganze Zeit verwandeln. Aber gut, ja, wenn du natürlich denkst, dass ich das anstrengend finde, dann ist der Tipp nachvollziehbar.
Ja. Eben.
Ja.
Aber wenn du dann schon anfängst zu rezensieren, denke ich so, okay, ich lieg falsch. Ich merk das relativ schnell dann.
Ach was, dann schon. Ja, sieht man ja auch eben. Also die Tipps, die danach kommen, die fallen deutlich besser aus.
So ist das. Naja, dann greife ich beim nächsten Punkteraten halt nochmal an. Für die Episode. Geh der Punkt an Lee.
Ja, sehr schön.
Ja. Glückwunsch, 4-1-Führung für dich. Solide.
Danke. Läuft.
Läuft erstmal der Januar. Mhm. Und ja, nochmal an alle, weil wir haben letzte Episode, glaube ich, angekündigt, dass Hakan diesmal dabei ist mit dem Film Rattennest.
Ja.
Das haben wir ein bisschen verschoben.
Aber wird nachgeholt.
Wird nachgeholt. Also der Auftragsfilm in der Konstellation bleibt natürlich bestehen. Mhm. Jens, man muss sich halt nur 2-3 Episoden gedulden.
Ja.
Bevor wir dazukommen, haben wir in der Tabelle natürlich dann auch immer korrigiert, wann welcher Film wo. Und deswegen haben wir Pompoko jetzt vorgezogen.
Ja, ich denke, wir damit leben können.
Denke auch. Und in der nächsten Episode gibt es auch wieder 1-2 Auftragsfilme. Welche haben wir noch nicht besprochen.
Mhm.
Aber könnt ihr dann in der Tabelle entnehmen.
Ist jetzt, kommen wir gar nicht drum rum. Muss ja jetzt sowieso in jeder Episode was passieren.
Das stimmt, ja. Aber macht ja auch Spaß. Haken wir gerne ab, eure Auftragsfilme.
Ja, ja.
Dafür seid ihr in dem großen Paket.
So, und bald haben wir 350 von diesen Episoden voll.
Ja.
Das ist aber noch kein Anlass für irgendein Jubiläum, oder?
Bis jetzt haben wir nichts geplant.
Nee, machen wir zu 400 dann wieder was.
Machen wir ein Understatement. Ja. Ja. Aber der Geburtstag wird fett, der Fünfjährige.
Ja, ja.
Der wird fett. Da ist einiges, also im Juni könnt ihr euch mal vorbereiten.
Da geht was.
Da geht was.
Ja.
Mm. Alright.
Das müsste ja dann, das kommt dann unter Umständen auch hin, ne, mit der 400.
Meinst du, dass es genau da reinfällt?
Könnte gut sein.
Möglich.
Das ist sogar sehr gut möglich.
Kann man ja theoretisch ausrechnen.
Ja, eben.
Und dann beeinflussen wir das Ganze, wenn wir dann im April bei 399 sind, dann machen wir nur noch so Supporter-Specials, die ja dann so Volume 9, Volume 10, Volume 11, bis dann die 400 kommt.
Genau. Nee, weil guck mal, wir machen ja schon über 100 Episoden. Mhm. Reguläre im Jahr. Das sind jetzt noch 53 bis zu 400.
Könnte hinkommen.
Gucken wir mal. Ja, aber da haben wir schon ein bisschen was geplant, aber das ist alles, wird auch noch ausgebaut und so.
Ihr wisst ja aus der Vergangenheit, manche Jubiläen und Geburtstage werden von uns krass zelebriert, andere lassen wir komplett unter den Tisch fallen.
Ja.
Mal so, mal so.
Ja, eben.
Die Überraschung macht's.
Alright, dann würde ich sagen, sind wir raus. Bedanken uns bei allen, die uns fleißig supporten und natürlich begrüßen wir alle, die neu dazugekommen sind. Das ist ja gerade, tut sich da einiges.
Auf alle Fälle, herzlich willkommen.
Ja, gerne weitersagen. Das haben auch schon einige von euch gemacht. Danke nochmals dafür. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode.
Yes, sir. Ciao, Coco.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.